Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zum Hinrundenrückblick hier bei Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Leute eingeladen, die ihr schon kennt und die, wie ich denke ich, eine sehr, sehr angenehme Halbserie mit dem 1. FC Nürnberg verlebt haben. Und das sind Simon und Christian. Hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, der 1. FC Nürnberg hat dann letzten Endes auf Platz 3 nach 18 Spielen überwintert, ist immerhin bis in die dritte Runde des DFB-Pokals gekommen. Ich denke, wir sind alle doch reichlich zufrieden, wie die Gesamtheit oder die gesamte Hinrunde verlaufen ist. Wir werden uns das so ein bisschen peu à peu angucken, auch darüber sprechen, was nicht so geil war. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Erzgebirge Aue, das sicherlich so einer der kleinen Tiefpunkte war oder der wenigen Tiefpunkte, die wir erleben mussten. Aber wir wollen nochmal anfangen mit dem Blick in den Sommer zurück. Die Vorbereitung verlief ja wirklich ohne Fehl und Tadel. Alle Spiele wurden gewonnen. Es gab aber auch ein bisschen Bewegung im Kader. Stefan Kutschke wurde wenig überraschend abgegeben. Dazu Tobias Kempe und ja, derjenige, der aber die gesamte Aufmerksamkeit gefühlt auf sich gezogen hat im Sommer, das war Abdelhamid Sabiri, Simon. Daraus entstand dann auch eine kleine Spendenaktion, die aufgrund der mangelnden Einsatzzeiten bei Huddersfield Town, seinem erklärten Wunschverein, etwas ins Stocken geraten ist, aber was die Abgänge anging, hielt es sich, muss man eigentlich ganz ehrlich sagen, diesen Sommer doch stark in Grenzen.
Ja, und das finde ich auch sehr gut, weil so kann der Trainer einfach auch mit einer Mannschaft weiterarbeiten, die schon in gewisser Weise eingespielt ist. Und ich finde, das hat man ihnen auch am Saisonbeginn schon angemerkt, dass die Jungs einfach schon öfter miteinander gekickt haben, als jetzt eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft.
Christian, es war ja so, jetzt rückblickend sagen wir das so leichtfertig, dass ja eigentlich die Abgänge gar nicht so weiter schwerwiegend waren. Es war aber im Sommer durchaus so, dass man so ein bisschen mit Sorge auch in den Sturm geguckt hat. Man hatte ja Tim Mattausch dann wieder nach Augsburg zurückgehen lassen müssen, vielleicht auch. Die Leihe war zu Ende. Man hatte Kutschke logischerweise nicht behalten, hat mit Sabiri jemanden abgegeben, der offensiv natürlich irgendwie eingeplant war. Und damit war das Sturmzentrum dann doch relativ dünn besetzt. Man hat mit Adam Srelak jemanden geholt, der sich dann sehr, sehr schnell verletzt hat, von dem aber auch keiner so richtig wusste, was er zu leisten imstande sein würde. Und ja, so war dann der Blick im Sommer auf den Kader vielleicht auch gar nicht so euphorisch, jetzt, wenn man sich da mal so ein bisschen zurückerinnert. Nichtsdestotrotz muss man rückblickend sagen, dass da sehr, sehr viel richtig gemacht wurde. Srelak, habe ich jetzt angesprochen, ist zwar quasi nicht zum Zug gekommen, aber mit Everton wurde jemand geholt, der ein bisschen brauchte, bis er in die Mannschaft kam, auch ein bisschen körperliche Defizite aufholen musste, aber seitdem natürlich absolut gesetzt. Mit Sebastian Kerk kam jemand, der am Anfang sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dann leider verletzt zugucken musste. Und mit Enrico Valentini und Fabian Pretlo kamen außerdem noch zwei, die ja mittlerweile ihren ganz, ganz festen Platz in der Mannschaft haben. Also so viel hat man im Sommer tatsächlich nicht verkehrt gemacht, was die Zugänge angeht.
Nee, offensichtlich nicht, aber das kann man wirklich im Nachhinein sagen. Ich denke, es gab schon einen Haufen Fragezeichen auch dann am Anfang von der Saison, im Sturm sowieso. Das ist ja eigentlich jetzt unverändert. Man ist da relativ dünn besetzt. Man weiß von den ganzen Stürmern, die im Kader sind, außer von Ishak eigentlich nicht. Hat man jetzt noch keinen gesehen, der wirklich im Sturm funktioniert. Und ansonsten gebe ich Simon recht, also der Kern der Mannschaft bestand ja schon in der Vorsaison und dann war natürlich irgendwie die Hoffnung abseits von dem Kader, von den Einzelspielern, dass sich dieser Systemfußball von Kölner durchsetzt mit den Leuten, die er jetzt eben auch braucht. Also wenn man sich anschaut, wer dann gegangen ist, letztendlich Kempe war sicherlich jemand, der in Kölners Fußball nicht so wirklich reingepasst hat. Auch Dave Bulthuis und Eben Hofland vielleicht Spieler, wo man es wirklich verkraften kann, die weggegangen sind. Und dann konnte man da gespannt sein, aber so richtig sicher war es natürlich nicht, weil am Ende ist dann immer die Frage, wer schießt dann da die Tore? Teuchert war ja auch nicht klar, wie gut er einschlagen wird. Also insofern war es im Endeffekt gut, aber die Fragezeichen, das kann ich schon nachvollziehen. Ich kann mich zwar irgendwie gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, weil ich so auf dieser Wolke mittlerweile schwebe, dass es offensichtlich ein guter Kader ist, aber so muss es im Prinzip gewesen sein. Also wenn ich mir die Listen so anschaue und was du jetzt auch gesagt hast, da ist der Kader schon relativ spannend gewesen, ob die auch alle einschlagen.
Ich weiß noch relativ gut, dass ich mir vor der Saison gedacht habe, ja, mal schauen, es ist halt eben ein Kader, von dem wir, den wir größtenteils zwar kennen, der aber eben in der Rückrunde auch nicht bedingungslos überzeugen konnte, der durchaus auch schwache Phasen hatte. Dann wirkte natürlich auch so dieses letzte Saisonspiel noch eine Weile nach gegen Kaiserslautern, das ja Michael Köllner vor kurzem auch als schlimmstes Spiel seiner Trainerkarriere bezeichnet hat. Simon, wie war dein Bauchgefühl vor der Saison?
Wie vor jeder Saison eigentlich relativ gut. Also ich war mir auch sicher, dass ein Ishak definitiv noch zünden wird, weil der einfach sein Können schon vorher bewiesen hatte in anderen Ligen. Und also dass wir so gut dastehen, wie wir jetzt dastehen zur Winterpause, damit hätte ich nicht gerechnet, aber ich hätte so einen Platz im oberen Drittel auf jeden Fall für uns gesehen. Vor allem, weil eben die stärksten Mannschaften mit Hannover und Stuttgart aufgestiegen sind und mit Darmstadt und Ingolstadt einfach keine Übermannschaften runterkamen. Und deswegen dachte ich schon, das wird eine relativ ausgeglichene Saison. Und dass da eben ja wirklich für jede Mannschaft was drin sein kann. Und also deswegen hatte ich da eigentlich keine Sorge, dass wir irgendwie absacken oder unten herumgurken, wie die Westvorstadt.
Ja, die ausgeglichenste, die dann natürlich automatisch die beste zweite Liga aller Zeiten war, wurde ja vor der Saison von vielerlei Seiten prognostiziert. Ein ganzes Potpourri, gefühlt die halbe Liga, wurde als Aufstiegskandidat gehandelt. Manche haben das dann bestätigt, manche auch weniger. Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli beispielsweise sind ja überhaupt nicht da, wo man oder wo sie vielleicht auch von dem einen oder anderen Experten vor der Saison gesehen wurden. Wir werden dann gleich einsteigen hier bei meinsportradio.de bei Total Beklubbt mit den ersten Saisonspielen. Der Auftakt gegen Kaiserslautern, der gelang ja wirklich nach Wunsch und dann ging es auch erstmal gut weiter. Wir werden uns dem gleich annehmen und dann peu à peu hier in den nächsten anderthalb, zwei Stunden die erste Saisonhälfte des ersten FC Nürnberg aufarbeiten.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Kalt Schneuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald der Winter anfängt, beginnt für uns die heiße Phase. Egal ob auf Piste, Schanze oder Eiskanal. Wir berichten jede Woche über die aktuellen Ergebnisse. Wenn euch gefällt, was ihr hört, bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste Gegner der aktuellen Saison war gleichzeitig der letzte der vergangenen und ich hatte es gerade eben schon angesprochen, das letzte Saisonspiel des ersten FC Nürnberg war keines, woran man sich gerne erinnert. Und dann kam Ende Juli am 30.07. der erste FC Kaiserslautern nach Nürnberg und am Ende war das ein völlig souveränes 3:0 gegen den FCK, der auch nie wieder von diesem 18. Platz so richtig wegkam. Christian und Simon sind immer noch bei mir. Christian, es war natürlich ein Spiel, in dem dann auch alles für Nürnberg lief. Das muss man ganz ehrlich auch eingestehen. Da hat der Schlussmann, der Lauterer, den ein oder anderen Gefallen schon Richtung Nürnberg geschickt. Nichtsdestotrotz war das ein Spiel, bei dem ich mich jetzt rückblickend oder bei dem ich damals gesagt habe, okay, das ist ein Spiel, das macht Mut für die Saison.
Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall einfach auch sehr viel Spaß gemacht und hat auch ein bisschen entschädigt für das Spiel davor. Also mich hat das in der Sommerpause schon arg runtergezogen. Das war so, was kann jetzt dieser Kölner so ein bisschen schön Fußball spielen lassen, aber dann letztendlich nicht auf Erfolg. Und dann gewinnst du so ein Spiel 3-0, Kerk hat ja die drei Tore quasi halb gemacht, halb vorbereitet. Der hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die Mannschaft war spielerisch sehr sehr gut unterwegs. Auch wenn man dann auch sagen muss, diese drei Tore mit eigentlich alle so ein bisschen mit Mithilfe vom Gegner. Der Gegner war auch einfach nicht so stark. Und dann hat man schon gemerkt, gut, da sind jetzt drei Bälle reingefallen. Hätte auch sein können, dass nur einer davon reingeht und dass man vielleicht gegen einen stärkeren Gegner auch was hinten reinbekommt. Aber also war als Auftakt war es einfach super, weil es entschädigt hat und das hat, war so ein bisschen ein Versprechen für die nächsten Spiele dann auch.
Du hast es angesprochen, Sebastian Kerk ja mit allen drei Vorlagen, Hanno Behrens und Kevin Möwald dann die ersten Schützen für den ersten FC Nürnberg, dazwischen eben Marius Müller mit dem Eigentor, so wurde es glaube ich dann rückblickend ja gewertet von der Liga. Simon, Christian hat schon gesagt, das hat so ein bisschen entschädigt, das war irgendwie auch so ein bisschen gute Laune, Sommerfußball, es ging einfach so nahtlos von der Vorbereitung im Prinzip in die Liga über, Kaiserslautern, ja, irgendwie auch nicht so richtig auf dem Platz gewesen, spätestens nach dem 2-0, da hat man sich noch gedacht, okay, die haben einen schlechten Tag, mittlerweile ist es einfach eine Katastrophensaison, so muss man es einfach mal ganz ehrlich ansprechen, aber ja, das war irgendwie so ein bisschen gute Laune Fußball mitten im Sommer.
Ja, definitiv. Also es sah fußballerisch gut aus. Kerk hat unglaublich viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Und ich bin da auch immer noch ein bisschen sauer auf die Liga, weil die direkt verwandelte Ecke, auch wenn Müller noch dran war, ich hätte die schon gern als Tor von Sebastian Kerk gesehen. Also es war mal ein schöner Saisonauftakt. Normalerweise ist ja beim Club der Saisonauftakt auch immer so, ja, entweder so ein gequälter Sieg, ein Unentschieden oder halt eine dumme Niederlage. Und so hat es dann direkt Spaß gemacht, in die Saison zu starten.
Ich weiß noch, dass ich mich dann nach dem Spiel vor Regensburg so ein bisschen erwischt habe, meine Erwartungen sofort möglichst ganz tief in den Keller zu drücken, weil ich eben auch so begeistert irgendwie nach diesem ersten Spiel war und dann wusste, okay, jetzt geht's auswärts zum Aufsteiger. Das kann ja eigentlich schon mal fast nur schief gehen. Und ich dann versucht habe, irgendwie meine Erwartung ganz, ganz niedrig zu halten, damit ich irgendwie nicht gleich wieder enttäuscht bin. Ich weiß nicht, ob es euch genauso ging. Es war ja dann tatsächlich so, dass es gegen Regensburg deutlich schwieriger wurde, deutlich unangenehmer auch wurde. Der Siegtreffer von Kevin Möwald dann ja erst sehr spät gefallen, 78. Minute. Nichtsdestotrotz auch da dann so ein Spiel gewesen, in meiner Erinnerung zumindest, wo man eben dieser Mannschaft eine Entwicklung angesehen hat, eben auch verglichen mit der Rückrunde, dass da geduldig gespielt wurde, dass man sich ja dann nicht Hals über Kopf da irgendwie blind in irgendwas verrannt hat. Christian, ist das eine Einschätzung, die du teilst oder habe ich da in meiner Erinnerung irgendwas zurechtgebastelt?
Ich habe es jetzt auch, ich habe es mir so direkt auch nicht vor Augen gehalten, aber es macht ziemlich viel Sinn. Ich habe tatsächlich für diese ersten Spiele, da hat man wirklich dann die Handschrift von Kölner gesehen. Es hat endlich das funktioniert, was sich am Ende der Vorsaison so ein bisschen angedeutet hat mit dem Kurzpassspiel, mit mehr Ideen auch nach vorne, auch wenn da immer, das hat halt oft dann nicht bis zum Ende geklappt, aber man hat so Ansätze gesehen und man hat so gesehen, die schaffen es, den Ball strukturiert nach vorne zu spielen. Und dann plötzlich dann irgendwie auch so ein bisschen das Matchglück zu erzwingen. Also das zieht sich ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen weiter. Auch wenn man dann die nächsten Spiele, also insgesamt die Spiele, die meisten waren knapp. Es hat sich tatsächlich besser angefühlt und ja, Ansprüche senken, das muss man dann immer ganz schnell wieder machen. Aber so richtig ein Feuerwerk haben sie da nicht abgebrannt, aber es hat immer gut ausgesehen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Jemand, der in diesen ersten Spielen ja dann auch sofort eine tragende Rolle innehatte, war Eduard Löwen, der an der Seite von Georg Markreiter aufgelaufen ist, Simon. Und ja, dann gerade in diesem ersten Saisondrittel ja wirklich die komplette Vielfalt seiner Fähigkeiten unter Beweis stellen durfte. Aber ja, bist du da bei Christian und bei mir, was die Einschätzung und diese Erinnerung an die ersten beiden Spiele angeht?
Ja, bin ich absolut bei euch. Also es war wirklich, mir ging es auch wie dir vorm Regensburg-Spiel, weil ich einfach da auch die Relegation im Vorfeld verfolgt hatte und gesehen habe, wie der Jahn 1860 da dominiert hat. Und da dachte ich mir auch, oha, also das, wenn mal nicht schief geht. Und ja, aber das war dann wirklich auch, es war einfach Fußball, was gespielt wurde. Es war nicht so der Weilersche und auch unter Schwarz gespielte Lang- und Weit-Fußball und irgendeiner vorne wird schon was machen, sondern es war wirklich auch Kombinationsfußball dabei und da hat man schon auf jeden Fall eine Entwicklung in der Mannschaft gesehen. Und das ist auch das, was sich durch die ganze Saison gezogen hat. Also durch die Halbserie, sagen wir es mal so.
Es war dann erstmal quasi Pause in der Liga. Es ging in die erste Runde DFB-Pokal, auswärts zum MSV Duisburg, direkt zum nächsten Aufsteiger. Und bei allen Clubfans schrillten die Alarmglocken angesichts Duisburg und erster DFB-Pokalrunde. Am Ende war das ein Spiel, das ja nicht einfach war, aber auch hier wo hatte man den Eindruck, okay, so richtig viel brennt da nicht an. Die Mannschaft wächst immer, also wächst zusammen. Die wissen, was sie tun und ja, beweisen einfach eine gewisse Geduld. Sebastian Kerk in einer überragenden Form in diesen ersten Spielen legte ja dann auch die beiden Tore gegen den MSV Duisburg auf. Nach zwei Ecken, Hanno Behrens und Georg Markreiter waren da dann zur Stelle. Und ja, da gab es ja dann, wenn ich mich richtig erinnere, die Spitze von Georg Markreiter Richtung Kevin Möwald. Wenn du nicht die Ecken schießt, treffe ich auch mal den Ball nach einer Ecke. Und ja, letzten Endes war das dann auch ein verdienter Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals, Simon.
Ja, also absolut, auch wenn es das Ergebnis von 2-1 jetzt nicht so deutlich erscheinen lässt, aber es war auf jeden Fall verdient und man hat es dann auch nach dem Ausfall von Sebastian Kerk gesehen, im Rest der Vorrunde, dass wir nach Ecken eine Weile gebraucht haben, um da wieder gefährlich zu werden. Also da gab es zwischenzeitlich Spiele, wo wir, also wo Ecken vom Club eigentlich sehr harmlos waren.
Ja, quasi aber, altbekanntes Muster, das wir ja aus der Vergangenheit dann auch kannten, wo
genau,
jeder darf mal schießen, aber irgendwie so richtig gefährlich kommen sie nicht.
Genau, und jetzt mittlerweile ist es aber dann doch wieder, ja, schon eine kleine Waffe, weil ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das es war, hat man eben auch einstudierte Eckenvarianten gesehen, also die dann mit Kurzpassspiel zum Torerfolg geführt haben. Und finde ich gut und finde ich auch wichtig, dass die Ecken wieder eine Waffe sind.
Ja, kommen wir sicherlich dann auch im Rückblick nochmal drauf zu sprechen. Ecken immer wieder eine Rolle gespielt, genauso wie die Kopfballstärke von Hanno Behrens. Christian, diese erste DFB-Pokalrunde ist ja für Clubfans vermeintlich immer so ein Schreckensbild. Mittlerweile muss man das ja fast korrigieren. Das ist jetzt die letzten paar Jahre eher wieder eine kleinere Erfolgsgeschichte geworden. Bis der Bundesligist kommt, läuft's ganz gut und dann verkauft man sich ordentlich und wird letzten Endes doch eingebremst. Nichtsdestotrotz, wie ging's dir vor der Auftaktbegegnung oder vor der Erstrundenbegegnung gegen Duisburg?
Naja, ich habe erstmal einfach gar nichts erwartet. Das ist so letztendlich wie bei allen diesen Zweitligamannschaften, musst du immer damit rechnen, dass da irgendwie, also du kannst relativ mit wenig rechnen, wirklich von der Stärke des Gegners. Es wird meistens ein offenes Spiel. Und naja, es war sehr recht routiniert irgendwie, diesen Qualitätsunterschied, den man in dem Spiel dann gegen Duisburg wirklich gesehen hat, einfach dann auch in Tore umzumünzen und das Spiel dann irgendwie auch gut über die Bühne zu bringen. Das war so am Anfang in der Saison, war das ganz gut, dass der Ball gut in den eigenen Reihen gehalten wurde und damit auch diese Risiken nach hinten, die dann zwischendrin in späteren Phasen dann immer wieder gemacht wurden, immer dafür gesorgt wurde, dass der Gegner dann doch nochmal ins Spiel kommt. Das hat man da sehr gut im Griff gehabt, eben mit einem guten Kurzpassspiel, mit einem guten Kombinationsspiel. Und dann war ich damit einfach zufrieden, auch wenn die Tore dann durch Standards, wenn das auch funktioniert, das ist ja super.
Es ging dann weiter in der Liga. Der damalige Zweite gegen den damaligen Ersten Nürnberg führte die Tabelle an vor Union Berlin. Und während ich bei der Blindenfußball-EM in Berlin verweilte, gastierte Union dann eben in Nürnberg im Max-Morlock-Stadion. Und es wurden spektakuläre 45 Minuten gerade in der zweiten Halbzeit. Insgesamt ich habe mir das dann später nochmal quasi Real Life, wie man das ja so schön auf Neudeutsch nennt, angeguckt. Es war auf jeden Fall eine begeisternde Partie, in der beide Mannschaften ja ihrem Spitzenstatus zum damaligen Zeitpunkt gerecht geworden sind. Letzten Endes führte Union zweimal durch Hedlund und dann durch Polter. Teuchert konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Hanno Behrens machte dann letzten Endes quasi mit dem Schlusspfiff oder fast mit dem Schlusspfiff doch noch den Ausgleich. Aber über allem stand dann am Ende was, was uns als Clubfans große, große Sorgen bereitet hat, und das war die Verletzung von Sebastian Kehr, Christian.
Ja, ne, das war so ein bisschen der Wermutstropfen dran. Ich war auch das Spiel, ich habe mich auch wirklich drauf gefreut. Ich konnte es auch nicht wirklich angucken, weil mein Opa 85. Geburtstag gefeiert hat. Das war zufälligerweise in der Sportkneipe. Das heißt, in der zweiten Halbzeit habe ich dann immer mal rausgeguckt. Das Spiel war Wahnsinn und das hat wirklich Bock gemacht und es hat eben dann wirklich auch diese Stärke der zweiten Liga gezeigt. Dann wirklich auch so ein Spiel, dass es bis zum Ende nicht entschieden ist. Und dann in der Situation, wie ich da geguckt habe, habe ich die Verletzung von Kerk auch nur so teilweise mitbekommen und war dann schon relativ schockiert, weil er, ich habe es vorhin schon gesagt, in den ersten Spielen eben so für mich das Symbol auch dafür war, für diesen neuen, erfrischenden Fußball. Und dann hat man sich erstmal so gedacht, so wow, okay, der fällt jetzt für die Saison wahrscheinlich, also kriegt man ihn nicht wieder in die Form. Gibt es da noch jemanden, der das auffangen kann? Sabiri war dann so langsam weg, ne? Der war da sogar noch da, glaube ich, in zu dem Moment.
Ja, ja, ich glaube, er war noch da, ja.
Genau, und da hat man sich dann schon gefragt, ist jetzt dann alles wieder vorbei? Ist der schöne Start einfach so jetzt in die Hose gegangen? Und da hatte ich schon ein bisschen Angst auch, wie es weitergeht.
Simon, er hatte ja sogar noch die vierte Vorlage der Saison in seinen Statistikbogen schreiben lassen, nachdem er Cedric Teuchert den Ausgleich aufgelegt hatte. Und dann wird er beim Stand von 1-2 aus Sicht des Clubs eben, muss er verletzt vom Feld. Aber dann eben auch so ein Spiel, wenn wir vielleicht mal von der Verletzung weggehen, die gezeigt hat, dass diese Mannschaft willens ist und dass das tatsächlich wieder so ein bisschen eine Einheit wird, wie man das vielleicht auch unter Weiler kannte, dass da nicht aufgesteckt wird, dass da bedingungslos eben noch der Ausgleich her soll und letzten Endes ja dann durch Hanno Behrens auch gelang.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass die Mannschaft einfach Moral gezeigt hat, trotz des Rückstands und auch der schweren Verletzung von Kerk. Und da ich dachte, komm, das reißen wir jetzt noch rum, beziehungsweise schießen auf jeden Fall noch einen Ausgleich. Haben es glücklicherweise auch geschafft. Aber also ich hatte dann eben auch durch die Verletzung von Kerk war ich auch dann, ja, war meine Euphorie zumindest sehr gedämpft. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie man den adäquat ersetzen soll. Und schon mal um zu spoilern, ich glaube, es ist auch nicht gelungen, ihn adäquat zu ersetzen.
Ja, die individuelle Klasse eines Sebastian Kerk ist, glaube ich, in der zweiten Liga allgemein schwer zu finden. Aber man muss ja auch sagen, Nürnberg hat auf andere Art und Weise dann letzten Endes es geschafft, den Ausfall von Kerk irgendwie zu schmälern und vergessen zu machen am Ende. Es war auf jeden Fall so, dass nach den ersten vier Spielen der Saison Nürnberg dann auf Platz 3 der Tabelle, punktgleich, torgleich, mit Fortuna Düsseldorf hinter Arminia Bielefeld und dem SV Sandhausen stand. Man war in der zweiten Runde des DFB-Pokal und dann sollte der erste richtige Knacks in der Saison folgen, das Spiel gegen Erzgebirge Aue bei Erzgebirge Aue. Und damit machen wir gleich weiter hier bei Total Beklubbt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Noch nie hatte der erste FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue verloren in der zweiten Bundesliga, beziehungsweise überhaupt auch im DFB-Pokal war man ungeschlagen. Und dann kam der 26. August. Ich war einmal nicht in Aue und zack, verliert der erste FC Nürnberg. Nein, Spaß beiseite. Es war einfach, muss man dann auch so ganz ehrlich sagen, es war eine grottige Partie, die Nürnberg da abgeliefert hat, Simon. Es war gefühlt nichts mehr übrig von der Mannschaft, die gegen Union phasenweise regelrecht brilliert hatte. Und man tat sich schwer, ob es einzig und allein am Ausfall von Sebastian Kerk lag. Denn so ideenlos und so unstrukturiert, wie man da gespielt hat, konnte das eigentlich nicht nur an einer Personalie festgemacht werden.
Also ich habe bisher so es geschafft, jegliche Wiederholung dieses Spiels zu verweigern. Ich kenne keine einzige Szene aus dem Spiel und ich bin immer noch sehr froh darüber. Also ich habe nur gelesen, dass es absolut nichts zusammenging beim Club und es ein verdientes 3:1 für Aue war. Und deswegen, das ist dann so ein bisschen Selbstschutz. Ich möchte mich da auch nicht runterziehen.
Ganz gut nachvollziehen. Christian,
hast mir du tatsächlich dich ähnlich.
Ja, du hast dich auch geschützt. Sehr gut.
Ich habe tatsächlich die erste Halbzeit noch gesehen. Danach bin ich dann weggefahren und war im Zug gesessen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit stand es noch 0-0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann war ich weg vor dem Fernseher und war im Zug gesessen und habe dann nur irgendwie immer die Ergebnisse bekommen, also die Tore. Und dann fällt das 1-0 für Aue und da habe ich auch diese Erwartungshaltung irgendwie, okay, jetzt haben sie halt das 1-0 gekriegt. Die werden schon noch irgendwie was bringen und dann fällt das 2-0, das 3-0 und dann das Tor von Möwald habe ich dann mittlerweile jetzt gerade mal gesehen in dem Tore-Zusammenschnitt. Da musste man glücklicherweise die anderen.
Ah ja, stimmt, das habe ich auch gesehen.
Aber ansonsten können wir, glaube ich, da einfach auch den Mantel des Schweigens drüber legen.
Also das ist gut, dann kann ich ein Stück der Verantwortung von dieser Niederlage quasi an dich abtreten. Es stand ja noch 0-0, als du ausgeschaltet hast und dann ging alles den Bach runter. Ja, tatsächlich, ich habe das dann irgendwann mal gesehen. Es ist wirklich unterirdisch schlecht gewesen. Ja, haperte hinten und vorne und hat wirklich auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Das Möwald-Tor war dann auch noch so ein bisschen Auer-Geschenk. Auf der anderen Seite hatten wir vorher wirklich reichlich Geschenke verteilt. Geschenke verteilen wollte dann, ja, eine Woche, beziehungsweise es war sogar 2 Wochen später, glaube ich, es war ja Länderspielpause dann dazwischen, am Montagabend, der dem 1. FC Nürnberg ja traditionell eher nicht so liegt, ausgerechnet der FC St. Pauli überhaupt nicht. Und vor allen Dingen eine Person, nämlich Robin Himmelmann nicht, der an diesem Abend, Christian, einfach alles rausgefischt hat. Nürnberg war jetzt, ja, das ist vielleicht ein bisschen beschönigend, aber man war schon sehr, sehr deutlich eigentlich überlegen, hat da ja St. Pauli phasenweise wirklich hinten reingedrückt, aber den Ball eben nicht ins Tor bekommen, auch weil Himmelmann alles rausgefischt hat. Und ja, Michael Ischak damals eben noch nicht der Goalgetter war, den wir mittlerweile da vorne drin stehen haben. Auch Tobi Werner machte zwar dann eine gute Partie, kam ja nach dem Aue-Spiel dann auch ein bisschen als Kerkersatz, machte eine gute Partie, war aber letzten Endes eben auch nicht von Erfolg gekrönt. Und so blieb am Ende dann eine ganz, ganz bittere zweite Niederlage in Folge durch Waldemar Sobota, der in der 63. Minute das goldene Tor für den FC St. Pauli erzielte.
Ja, ich habe das auch sehr bitter in Erinnerung, in der Länderspielpause vorher die Niederlage und dann gehst du ins Stadion und schaust dir das Spiel an. Ich so wie ich es gefühlt im Stadion mitbekommen habe, war es für mich, dass das Spiel vom Club auch nicht wirklich gut war. St. Pauli aber unheimlich schwach war und deswegen weiß ich gar nicht, also manchmal im Stadion nehme ich das nicht so wahr und habe mir das dann auch im Nachhinein nicht wirklich angeguckt. Man hat schon gemerkt, dass es unglücklich war, weil der Gegner noch schlechter war, aber von meinem Gefühl her war das auch kein gutes Spiel vom Club. Also da hatte ich nicht den Eindruck, dass da wirklich jemand eine Idee hat, wie er da vorne ein Tor machen will.
Simon, der Kicker titelte damals Sobota bestraft Nürnbergs Chancenwucher. Schreibt 10-8 Torschüsse für den 1. FC Nürnberg auf. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an 8 Torschüsse von St. Pauli erinnern. Wie ging's?
Ich auch nicht. Ich kann mich an einen erinnern. Also ich war da ja auch im Stadion und habe im Gegensatz zu Christian ein sehr, sehr gutes Spiel vom Club gesehen. Es war Kombinationsfußball. Es sah schon nach einem Plan aus bis zum Strafraum. Und dann wussten sie halt nicht, wie sie das Ding unterbringen sollen. Und das hat mir vom Fußballerischen her hat mir das Spiel vom Club richtig gut gefallen. Und dann kriegt Sobota die Chance, macht das Tor und bei mir im Block flippt seine Familie aus, weil ich Sitzplatz war.
Ich erinnere mich an diese Geschichte. Ich habe hier gerade noch mal so ein bisschen quer gelesen über den Kicker-Artikel und da steht zum Beispiel eben, Werner bekommt nach langem Ball die Kugel nicht an Himmelmann vorbei, 29. Minute. Doppelpass, Sally, Valentini. Valentini scheitert am Gästekeeper, 33. Minute. Himmelmann lenkt das Leder in höchster Not an die Querlatte nach Ecke, 34. Minute. Und so geht das hier im Prinzip komplett weiter. Marc Reiter und Werner scheitern an Querlatte. 49. Minute und dann ja gefühlt erste Torannäherung, 58. Minute durch Littger und die nächste Zwischenüberschrift ist Sobota wie aus dem Nichts. Also es war auf jeden Fall, da sind wir uns glaube ich relativ einig, ein schwacher FC St. Pauli, der am Ende dann aber ja mit viel Glück und vor allen Dingen viel Robin Himmelmann den Sieg mitnehmen durfte. Und dann begann eine Phase beim ersten FC Nürnberg, wo man manchmal gar nicht so richtig wusste, wie man so viele Tore geschossen hat, aber es klingelte unentwegt. Den Auftakt machte am 16.09. der MSV Duisburg, der in meiner Erinnerung eine gute, beinahe ebenbürtige Partie lieferte, aber einfach hinten den Sack nicht das Tor nicht zugekriegt hat, war ja vor dem Spiel sogar vor dem ersten FC Nürnberg platziert. Nürnberg damals nur noch 10. Der MSV Duisburg 8. Am Ende stand es 6:1 und ja, Michael Ischak legte den Grundstein für seine Auszeichnung als Spieler der Hinrunde. Dazu wurde er ja von den Clubfans gekürt. Außerdem Eduard Löwen mit einer fantastischen Partie. Es stand ja durch Doppelschlag dann in der 76. Minute dann auf einmal 5:0 und irgendwie konnte keiner sein Glück so richtig fassen, Simon.
Ja, also ich weiß es noch wie heute. Ich war da gerade mit meiner Freundin und einem befreundeten Pärchen brunchen und hab dann so im Kicker immer mal geguckt, wie es denn steht und bin da fast aus dem Latschen gekippt, weil als ich das sah und dann Ishak und ich dachte mir so, yes, der Knoten ist geplatzt. Und da habe ich auch auf Twitter großspurig gesagt, der macht noch 10 in der Saison, also 10 weitere. Und ich glaube, er braucht nur noch 1, dann hat er meine Prophezeiung erfüllt.
Ja, Christian, insgesamt einfach eine tolle Partie. Michael Ischak und Tobias Werner waren es gerade in der ersten Halbzeit, die da Duisburg zerlegt haben. Dann Eduard Löwen mit direktem Freistoß, nochmal Ischak, dann nochmal Löwen. Löwen, der in dieser Partie ja wirklich gefühlt alles gespielt hat. Am Anfang in der Dreierkette hinten links begonnen hat, am Ende dann ja gefühlt zweiter Stürmer neben Ischak gespielt hat, nachdem er zwischenzeitlich linkes Mittelfeld gespielt hatte. Das war einfach auch eine Partie wie aus dem Bilderbuch, was Effizienz anging.
Ja, vor allem das. Also ich glaube, wenn ich mich an die ersten 20 Minuten erinnere, da stand es zwar dann am Ende 0-2, also 2-0 für den Club, aber ich glaube, Duisburg hätte da auch 3-2 führen können. Ich glaube, Stoppelkamp alleine hat in der Zeit 3 gute Chancen gehabt. Das war erstmal schon ziemlich erschreckend, wie wenig die Defensive da zusammengehalten hat. Und nach vorne aber jeder Angriff ein Treffer und dann so langsam nach dem 2-0, nach dem 3-0 hat sich das dann auch so ein bisschen verlagert, dass Duisburg nicht mehr so viele Chancen gehabt hat. Aber es war ein unheimlich merkwürdiges Spiel. Also ich kann mich da noch dran erinnern. Das war von der Ausgeglichenheit. Am Anfang war von Ausgeglichenheit, finde ich, gar keine Rede. Also wirklich dann nur vorm Tor hat der Club die Tore gemacht und Duisburg hatte die besseren Chancen. Und dann danach ist natürlich eine riesige positive Erinnerung, weil die Tore dann auch noch teilweise geil waren. Der Freistoß von Löwen, der war aber wahrscheinlich nicht mal einer und so weiter. Aber dann, das ging so los, dann ging es in so eine Traumblase rein mit dem Spiel halt und auch dann vor allem mit Eduard Löwen, der dann eben einmal gezeigt hat, was er so richtig kann und die nächsten Spiele das dann auch noch ein bisschen bestätigen konnte.
Ja, passt so ein bisschen auch eben, was du gerade sagst, zu der Erinnerung, die ich habe. Also gerade Duisburg am Anfang unglaublich stark, aber Ishak dann wie aus dem Nichts, derjenige, der da für Nürnberg den Sieg einleitet. Ich glaube auch das zweite Tor von Eduard Löwen war so ein Kategorie-Traumtor. Da stand er, glaube ich, am 16er und hebt ihn einfach so in die lange Ecke, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Ja. Also absolutes Traumspiel, aber eben auch eins, wo ich sagen würde, das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht mal ansatzweise wider, aber es war natürlich ja einfach geil, das mitzuerleben. Es folgte dann darauf das Spiel gegen Bochum. Da sollte dann die nächste Serie reißen, nachdem man Bochum ja noch nie in der zweiten Liga schlagen konnte, war es dann das 3:1 zu Hause, dass diese Serie beenden sollte. Nürnberg ja in der Hinrunde unfassbar gut darin, alle Serien irgendwie zu einem Ende kommen zu lassen. Man hatte da dann auch so personell ein bisschen umgestellt, nachdem eben, du hattest es gerade angesprochen, Christian, Duisburg reichlich Chancen hatte, hat man dann sehr, sehr defensiv teilweise aufgestellt gegen Bochum, ja mit Viererkette, davor Löwen, Eras, Behrens, davor dann zentral Hufnagel und Werner und Ishak als Doppelspitze. Und es ging los und das wird sich, glaube ich, Enrico Valentini in jedem Saisonrückblick irgendwie angucken müssen. Es ging los mit Handelfmeter für Bochum, weil Enrico Valentini abseits reklamiert und nicht mal weiß, wer hinter ihm steht, aber den Arm hochhebt, der Bochumer Spieler flankt und er knallt genau gegen seinen ausgestreckten Arm und nach 14 Minuten denkst du dir, das kann doch nicht wahr sein, jetzt geht die Scheiße hier schon von vorne los, Christian.
Ja, genau, man denkt sich irgendwie, jetzt war es so schön und jetzt kommt, dann hat man schon ein bisschen so diese Heimschwäche eingeredet und dann kommt Bochum und dann hat man gleich wieder, frühe Tore kriegt man da glaube ich auch oft gegen Bochum, wenn ich mich da recht erinnere. Und dann denkst du dir so, na toll, das wird wieder, das war auch ein Abendspiel, ja, das wird wieder ein schöner Abend. Da schaust du die ganze Zeit in die Röhre. Aber in der Phase hat einfach alles geklappt und dann ist man ja ganz anders zurückgekommen. Den Elfmeter, im Nachhinein war das, dass das Spiel ein bisschen spannender wurde, offensichtlich von Valentini.
Ja, so vielleicht würde ich das jetzt mal begründen. Vielleicht hat es das einfach gebraucht, so ein bisschen, ne, Sinne schärfen. Simon, es war dann so, dass tatsächlich das Spiel zugunsten des Clubs kippte und am Ende dann auch verdient für den ersten FC Nürnberg ausging. Eduard Löwen glich dann in der ersten Halbzeit auf Vorlage von Michael Ishak aus. Hanno Behrens dann mit dem Kopfballtreffer, nachdem Enrico Valentini da wunderschön so aus dem Halbfeld reingeflankt hat. Hanno Behrens stieg dann da hoch, zieht ihn in die lange Ecke. Am Ende gab es dann nochmal den Elfmeter für Ishak, der dann zwar zunächst vergeben hatte, aber eben auch, ich erinnere mich noch, wie wir darüber gesprochen haben, dann den Nachschuss versenkt hat, wo wir gesagt haben, na, vor 3 Wochen, wer weiß, da hätte er den vielleicht sonst wohin gezimmert und dann völlig souverän eben den Nachschuss reingehämmert hat. Da lief es dann einfach in der Phase.
Ja, also es ist dieses berühmte Momentum, wenn es läuft, läuft's und da kann noch so viel schief gehen. Also dieser Slapstick-Elfmeter von Valentini und dann, ja, als wäre da gar nichts. Also das hat sie ja wirklich nur irgendwie eine Viertelstunde mal ein bisschen aus der Bahn geworfen, wo dann auch Bochum stärker war direkt nach dem Tor und dann marschiert da Leibold mehr oder weniger durch die komplette Bochumer Hälfte, liegt auf Ishak und der und Löwen staubt dann im Nachschuss ab, nachdem Ishak noch am Tor war, gescheitert ist. Und das ist dann genau so eine Aktion, die dann eben dieses kurzfristig mal verlorene Selbstbewusstsein wiederbringt. Und dann, also das hat man diese Saison auch gesehen, dass der Club dann, wenn er eben dieses Selbstbewusstsein hat, auch davon nur so strotzt. Und dann läuft alles und dann klappt auch so gut wie alles.
Das Spiel gegen Bochum ja noch aus einer anderen Sicht quasi ein interessantes oder ein besonderes. Fabian Pretlo stand dann da im Kasten, nachdem Thorsten Kirschbaum sich mit einer Rückenverletzung abmelden musste. Und es zeigte dann das, was in der Vorbereitung ja quasi heiß diskutiert war und was letzten Endes auch immer kommuniziert wurde. Der erste FC Nürnberg genießt auf der Torwartposition eigentlich ein absolutes Luxusproblem, Christian. Man hat da 2 Leute im Kasten oder für den Kasten, die wirklich auf absoluter Augenhöhe und auf einem sehr hohen Niveau gegeneinander kämpfen.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir da 2 Torhüter haben, die für die zweite Liga überdurchschnittlich sind. Ist ja dann auch spannend, hat er dann da erstmal nur kurzfristig gewechselt. Jetzt schaut es ja so aus, als ob Bredlow die Nummer 1 geworden ist. Wobei man da Köln natürlich nicht vorgreifen will. Also er hat da in Bochum, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber er hat immer sofort einen guten Eindruck gemacht, hat auch Sicherheit ausgestrahlt, hat ja vielleicht so ein bisschen Angst gehabt. Vielleicht ist er nervös, wenn er da sein erstes Spiel dann in der zweiten Liga macht, aber er hat da von vornherein die Sicherheit ausgestrahlt und ich glaube, das zeigt dann auch, wie gut man da besetzt ist auf der Torwartposition.
Ja, definitiv. Es sollte dann noch wichtiger werden, dass Fabian Pretlo im Kasten steht. Das Spiel der Spiele stand quasi bevor Damit machen wir hier gleich weiter bei Total Bekloppt. Ich denke, das kann ich vorwegnehmen, es ist für uns alle das sicherlich schönste Spiel in der laufenden Saison gewesen. Das Derby gegen Greuther Fürth.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Nürnberg gastierte bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Am 24.09. war es soweit, Sonntag Nachmittag oder früher Nachmittag, 13.30 Uhr. Und Fabian Predlo stand im Tor und zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen im Fokus. Aber am Ende, da gab es einen, der zum großen Derby-Helden wurde. Und das war Cedric Teuchert, der eine wirklich richtig, richtig starke Partie machte. Nach 9 Minuten das 1:0 von Michael Ischak auflegte, nach 59 Minuten, also in der zweiten Halbzeit, dann das 2:0 besorgte. Am Ende ging es mit 3:1 aus. Nürnberg gewinnt zum ersten Mal seit Äonen, möchte man sagen, wieder in Fürth. Und da kannte die Freude in Nürnberg, was fußballerische Dinge anging, keine Grenzen mehr, Simon.
Ja, also es war ein Traum, endlich mal wieder wirklich so ein Derby zu sehen, wo wirklich alles klappte. Und für mich, der auch ich sag's jetzt echt öffentlich, ich bin auch mit Fürth-Fans befreundet und da gibt's dann eben immer so dieses freundliche Gestichel und ich musste in den letzten Jahren sehr viel leiden. Und jetzt konnte ich das endlich mal zurückzahlen und dafür bin ich auch Cedric Teuchert unglaublich dankbar.
Ja, der letzte Derby-Sieg ist ja noch nicht so lange her, Februar 2016 war das ja, aber der kann natürlich schwerlich 5-1-Niederlagen aufwiegen oder diverse andere Geschichten ausscheiden im Pokal-Achtelfinale, kommt mir da noch in den Sinn. Ja, Christian, es war am Ende eine Partie, die... wenn ich mich da so zurückerinnere, vor allen Dingen clever gespielt war. Man hat die frühe Führung genutzt, um Fürth, die ja damals wirklich nicht gut dastanden, zum Zeitpunkt des Spiels, glaube ich, auf Platz 17 waren, auch so ein bisschen kommen zu lassen, um die rauszulocken. Stand seinerseits dann aber defensiv absolut solide, ohne dann ganz große Angst haben zu müssen. Eras zu dem Zeitpunkt wirklich gut im defensiven Mittelfeld gespielt, hatte ja Kammerbauer da nach dessen Verletzung den Rang abgelaufen. Leibold, Everton, Mühl und Valentini bildeten die Viererkette. Das war letzten Endes einfach auch eine abgezockte Leistung, die die Jungs da geboten hatten.
Den ersten großen Teil des Spiels auf jeden Fall. Also da hat man auch wirklich den Eindruck gehabt, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Die haben das wirklich im Griff, könnten vielleicht auch nochmal was draufsetzen, wenn es nochmal enger werden würde, aber haben ja die Fürther nicht irgendwie nach vorne gelassen. Hatten dann aber trotzdem auch ein paar Chancen, wenn ich mich recht erinnere. Aber das war dann erst irgendwo ab Mitte der zweiten Halbzeit kam ja dann mal so eine Phase, wo dann, ich glaube, Green auch dreimal aufs Tor geschossen hat, nicht ganz ungefährlich. Und man da dann irgendwann das Gefühl hat, es kommt ein bisschen Schlendrian rein. Und da deswegen ist es für mich ein bisschen komisch, wenn man jetzt da clever, ich weiß, wie ich gelitten habe damals auf dem Sofa und mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass sie das jetzt wieder aus der Hand geben. Da stand es dann 2-0 und Fürth hat Chancen bekommen. Und dann kam auch dieser Elfmeter und dann war ja Zittern angesagt bis zu dieser Eckfahnenaktion am Ende. Also so im Ganzen war es, glaube ich, dann nicht clever.
Ja, du hast natürlich recht. Also das war halt 60 Minuten lang war es schon eine sehr, sehr abgezockte Nummer. Und dann war ja die Geschichte, Cedric Teuchert in der 58. auf 2-0 gestellt und in der 63. was viel einfacher gewesen wäre, versagen ihm da irgendwie so ein bisschen die Nerven und er stellt nicht auf 3-0. Und danach war dann so ein bisschen der Bruch im Spiel. Man ließ Fürth noch besser ins Spiel kommen und dann eben das von dir angesprochene, die teilweise ja mehrfachen Chancen. Und da war es dann eben, deswegen fing ich ursprünglich auch mal an mit Fabian Pretlo, da war es dann schon auch am Nürnberger Schlussmann, dass die ganze Geschichte zu unseren Gunsten ausging, denn nachdem Jasula ja den Anschlusstreffer machte, war es dann Dursun und Hoffmann, die ja wirklich richtig, richtig gute Schusschancen und Torchancen dann auf dem Schlappen hatten, aber da war dann eben Pretlo zur Stelle, Simon, und hinten raus, ja in der Nachspielzeit, war es dann, Christian hat es gerade so ein bisschen als Eckfahnenaktion bezeichnet, war es dann am Ende Behrens, der dem dann die Entscheidung vorbehalten war, nachdem ja sich da so ein bisschen an der Eckfahne, nachdem man da an der Eckfahne so ein bisschen miteinander Katz und Maus gespielt hat.
Ja, also es war, es ist echt eben nicht nur Teuchert, sondern auch einem sehr, sehr starken Fabian Pretlo zu verdanken, dass das Derby so gut lief. Der hat uns da wirklich ja im Spiel gehalten und auch seinen Fehler beim Elfmeter, also als er den Elfmeter verursacht hat, eben durch Paraden dann, wie du schon erwähnt hast, gegen Dursun und Hoffmann auch wieder gut gemacht. Und es war auf jeden Fall in meinen Augen ein verdienter Derby-Sieg und deswegen ja, will ich da nichts Schlechtes irgendwie reinreden, dass da irgendwie Schlendrian oder sonst was aufgekommen ist. Wir haben ein fucking Derby gewonnen und das ist Schlagzeile genug.
Wer übrigens mal sehr, sehr großes Nervenflattern hat und weit weg des Stadions so ein Spiel erleben muss, dem kann ich nur ans Herz legen, einfach mal in Berlin bei den Klubberen 04 vorbeizuschauen. Da habe ich nämlich das Derby gesehen und ja, in der Gruppe leidet es sich dann doch leichter als alleine auf dem Sofa. Es ging dann weiter, eine Woche später, Arminia Bielefeld zu Gast, Nürnberg zu diesem Zeitpunkt dann wieder Zweiter. Arminia Bielefeld immer noch relativ gut in der Spitzengruppe vertreten, Sechster. Und ich habe das Spiel damals dann quasi im Radio gehört und ich hatte den Eindruck, okay, Nürnberg macht und Nürnberg tut und Nürnberg macht noch mehr und Nürnberg tut noch mehr, aber man hat eben relativ leichtfertig zwei Tore hergeschenkt und deswegen am Ende das Spiel 2-1 verloren, obwohl keiner so richtig wusste, wie. Ja, Christian, wie war das damals gegen Bielefeld?
Ich habe es auch so in Erinnerung, das war so ein Spiel, es war ein Heimspiel, das wir so weitgehend unter Kontrolle hatten, aber man hatte dann auch nie so wirklich das Gefühl, dass man das jetzt so richtig entscheiden kann. Man hoffte, dass es eben sich so mit der Zeit ergibt und dass man Bielefeld da dann auf Dauer besiegen kann, weil man vielleicht so ein bisschen besser war. Und dann wurde es zum Ende hin, glaube ich, auch immer ein bisschen schwächer. Und dann kommt irgendwie, ich glaube, das ist die Situation, wo Erras und Löwen so ein bisschen Missverständnis haben. Löwen dann wegrutscht und dann der Gegner noch alleine aufs Tor zuläuft. Und dann verliert man so ein Spiel irgendwie ganz unglücklich. Aber das war für mich wirklich, da hat so eine Phase auch dann wirklich angefangen, wo ich das Gefühl hatte, man schmeißt die individuelle Qualität irgendwie rein, weil es in den letzten Spielen wirklich gut geklappt hat. Da ist einfach jedem alles gelungen und hat ein bisschen aufgegeben, dieses eigentlich lange erlernte, strukturierte Spiel wirklich durchzuführen, dieses sichere Spielen, das im Notfall auch einfach mal den Ball hinten rumlaufen lassen. Man hat zu viel dann angefangen, nach vorne schnelle Lösungen zu finden, zu suchen. Und dann wird so ein Ergebnis, glaube ich, auch mehr Zufall. Und dann verliert man eben auch mal wieder ein Heimspiel.
Ja, zu viel individuelle Lösung. Das ist vielleicht dann eben auch der treffende Punkt, was die Aktion damals von Löwen anging. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war ja das so ein bisschen die Aktion, die er auch spielerisch lösen wollte, die dann ja komplett nach hinten losging, Simon. War nicht unbedingt seine Wochen, sollte dann ja gegen Darmstadt nicht unbedingt besser werden, wenngleich das Ergebnis da ein besseres war. Ja, aber Bielefeld dann am Ende, Stolperstein, kurz vor Schluss dann eben Konstantin Kerschbaumer, derjenige, der für die Arminen vollstrecken sollte und damit ja im Prinzip ein bisschen das fortgesetzt hat, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, nämlich, dass Nürnberg nicht unbedingt eine Heimmacht in der laufenden Saison, gerade bis zu einem gewissen Zeitpunkt war.
Ja, und also wir haben ja da nicht nur gegen Bielefeld, sondern auch gegen den Aluminiumgott, glaube ich, verloren. Der Club ist, glaube ich, in kürzester Zeit dreimal am Pfosten oder Latte gescheitert und das Tor, der Siegtreffer für Bielefeld war dann auch vom Innenpfosten ins Tor. Also da war auch wirklich Aluminium nicht auf unserer Seite. Und ja, aber das ist diese Heimschwäche, die du schon erwähnt hast, ich weiß auch nicht, was da los war. Also es waren nie wirklich schlechte Heimspiele. Das Publikum war auch da und hat die Mannschaft unterstützt. Aber irgendwie hat so dieses Quäntchen gefehlt, um da entweder den Sack zuzumachen, wie jetzt gegen Bielefeld oder gegen St. Pauli. Oder es waren, ja, ich weiß auch nicht. Also es war auch immer ein ganz anderer Fußball, der in Heimspielen gespielt wurde, im Gegensatz zu den Auswärtsspielen, wo man wirklich irgendwie befreit aufgetreten ist, locker aufgetreten ist, schönen Fußball auch gespielt hat. Und dann hast du in den Heimspielen das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie sich zu viel Druck macht und dadurch gehemmt ist. Und ja, irgendwann hat es dann Kölner zum Glück doch hingekriegt, das den Spielern aus den Köpfen zu bekommen.
Ja, das Lustige ist ja, dass zu dem Zeitpunkt der 5 Heimspiele gespielt waren. Man hatte 2 gewonnen, man hatte 1 unentschieden gespielt in dem rauschhaften Spiel gegen Union. Und dann haben wir es ja gerade eigentlich auch nochmal besprochen. Gegen St. Pauli nicht schlecht gewesen, gegen Bielefeld nicht schlecht gewesen. Aber so ist man dann halt gemeinhin als Clubfan. Da wird nach 2-1-2 als Bilanz aus 5 Spielen die große Heimschwäche zum Thema gemacht. Es ging dann, wie gesagt, an einem Montagabend nach Darmstadt und ich dachte mir nur, liebe DFL, ich habe dich sehr gerne, schon wieder Montag Darmstadt. Und es war ein Spiel, das sehr kurios daherkam. Darmstadt damals noch auf Platz 8 mit Kontakt tatsächlich zu den Spitzenplätzen. Es war klar, wer hier gewinnen wird, ist quasi erstmal drin im Aufstiegsrennen. Was aber auch schon klar war, Darmstadt damals schon mit ordentlich defensiven Problemen, hatten schon im Heimspiel davor 3 Stück kassiert. Und dann ja kam da ein Spiel zustande, das noch kurioser tatsächlich war als das gegen Duisburg, denn zunächst ging Darmstadt durch Yannick Stark nach 6 Minuten in Führung. Christian, es war dann tatsächlich so, dass ja, wenn ich mich richtig erinnere, Tobias Kempe sogar das 2-0 auf dem Fuß hat oder was, das 2-1, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Am Ende auf jeden Fall Cedric Teuchert mit 2 Toren, Michael Ischak wieder zur Stelle, Tim Leibold durfte sich in die Torschützenliste eintragen, Eduard Löwen auf der falschen Seite. Es ging gefühlt immer hoch und runter und ja, wenn man den Eindruck hatte, jetzt hat sich die Partie so ein bisschen gefangen, passierte wieder was.
Ja, also das ist, ich kann mich gar nicht mehr richtig an den Verlauf wirklich erinnern. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Kempe diesen Schuss hatte an den Pfosten, auf den du angesprochen hast. Also wenn ich jetzt einfach so in mein Gefühlsleben zurückschaue, stand es da 1-0 für Darmstadt und es war so, die haben ja auch losgelegt wie die Feuerwehr, da hat man auch das Gefühl gehabt, die überrennen uns da so ein bisschen und wenn dann das 2-0 fällt, dann ist wahrscheinlich auch vorbei mit so einem Spiel auswärts, bei auch einer Mannschaft, die von den Namen her ja doch auch Eindruck machen konnte, jetzt im Nachhinein ist man schlauer, jetzt stehen sie ganz unten, aber da sind ja doch einige Spieler dabei, die man auch aus der Bundesliga kennt und es sah zu dem Zeitpunkt ja auch so aus, als ob es funktionieren könnte. Mit einem Sieg wären sie vor uns gewesen und wären jetzt vielleicht an unserer Stelle. Aber es war ein aufregendes Spiel und das war eben irgendwie cool, dass wir es gewonnen haben. Normalerweise verlieren wir solche Spiele.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es war 4 Minuten nach dem Ausgleich von Teuchert, dass Kempe da traf, der ja, glaube ich, mit gebrochener Zehe gespielt hat oder irgendwie sowas war da noch. Ja, Kempe da eben nur an dem Pfosten. Da konnte damals Kirschbaum nur hinterher gucken. Und dann in der zweiten Halbzeit, Simon, da ging dann ja die rasante Fahrt eigentlich erst so richtig los. Da stand es dann in der 51. Minute 2-1 für Nürnberg, in der 58. 3-1. Und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt haben wir das Spiel halbwegs im Griff. Aber dann, aus so einem Gestocher heraus, Felix Platte dann mit dem Anschlusstreffer, nur damit im Gegenzug quasi Tim Leibold einmal über den kompletten Platz rennt, dann da mit dem 4-2 für die erneut vermeintliche Vorentscheidung sorgt. Und dann fällt in der 87. Minute Eduard Löwen der Ball, ja, nicht mal so richtig auf, sondern irgendwie gegen den Kopf. Und auf einmal steht es 3-4 aus Sicht des SV Darmstadt. Also es waren sehr, sehr verrückte zweite 45 Minuten.
Ja, also es war wirklich absolut kurios teilweise. Also da hast du dieses Eigentor von Löwen, der vom Ball eigentlich so im Gesicht getroffen wird oder so. Ich glaube, es war irgendwie an der Wange getroffen und dann ins Tor.
Ja, war so. Ja.
Ja, und dann dieser geile Sololauf von Leibold. Teuchert mit zwei Kisten, da war ja auch das 1-1 war in der ersten Halbzeit noch, war dieser Heber über den Darmstädter Torwart. Also es war ein richtig schönes Fußballspiel. Ich denke mal auch wahrscheinlich für einen neutralen Beobachter wäre das auch wirklich ein richtig tolles Fußballspiel gewesen. Es hat nicht umsonst auch beim Kicker, glaube eine 1,5 oder so als Spielbewertung bekommen. Und die sind ja da bei den Noten dann schon manchmal etwas knausrig.
Ja, das wollen wir natürlich nicht unaufgelöst lassen. 1,5 die Spielnote, du hast recht, Bewertung damals 7 Tore und eine wechselnde Führung sorgte für großen Unterhaltungswert. Die Lilien verbauten sich durch zu viele individuelle Fehler die Möglichkeiten zum Erfolg. Nürnberg war eiskalt in der Chancenverwertung. So war es damals Bibiana Steinhaus übrigens mit Note 4, denn sie hätte nach Valentinis Berührung an Sulu auf Elfmeter entscheiden müssen. Hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung. Also sei es drum, wir sind dankbar. Danke Frau Steinhaus, dass Sie den Elfmeter nicht gepfiffen haben. Und dann wollen wir an der Stelle erstmal kurz wieder schließen. Es ging dann zunächst nochmal mit Erfolgen weiter, aber die Formkurve des ersten FC Nürnberg zeigte in den kommenden Wochen etwas nach unten und darüber sprechen wir dann gleich hier beim großen Saisonrückblick auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin, Sherlock Holmes hat Dr. Watson und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ich habe mich gerade mit Simon und mit Christian über eine spektakuläre Partie am Montagabend gegen Darmstadt unter 98 unterhalten. Eine Woche später oder beziehungsweise in derselben Woche dann am Sonntag, da wurde es weniger spektakulär und da muss man rückblickend auch einfach ganz ehrlich sagen, da hat der 1. FC Nürnberg wahrscheinlich seinen unverdientesten Sieg der Saison eingefahren. Mit 2-1 schlug man Dynamo Dresden, die zu diesem Zeitpunkt 9. in der Tabelle waren, Christian, und an diesem Nachmittag auf jeden Fall die stärkere Mannschaft bezeichnend. Wer hat natürlich für Dresden getroffen? Richtig, Perniel Mlapa. Wer auch sonst, Ex-Klubberer, müssen gegen den 1. FC Nürnberg treffen. Aber man hatte eben Michael Ishak, der nach 7 Minuten die Führung zunächst besorgte, bevor dann eben Mlapa ausglich. Teuchert machte dann letzten Endes in dieser Phase, in der er wirklich stark aufgespielt hat, dann den Siegtreffer für Nürnberg. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel gewesen. Wenn man da ganz ehrlich ist, hätte Nürnberg das wahrscheinlich nicht gewinnen dürfen.
Wie sagt man im Stile einer Klasse-Mannschaft?
Richtig.
Was soll man anderes dazu sagen? Also das Spiel war schlecht und man hat es gewonnen und ich glaube, damit ist alles darüber gesagt, was man sagen muss.
Ja, eine rote Karte gab es noch in der Nachspielzeit für Philipp Heise. Für, ich glaube, ein sehr, sehr grobes Foul irgendwo an der Mittellinie. Ich weiß nicht mehr so richtig, wen er abgeräumt hat.
Möwald.
Möwald, ja. Okay. Ja, aber Simon hat gerade eben im Off schon gesagt, er möchte eigentlich nichts dazu sagen. Deswegen gehen wir zum nächsten Spiel. Zweite Runde DFB-Pokal. 3 Tage später, der VfL Osnabrück war der Gegner. Logischerweise auswärts dann an der Bremer Brücke. Und es sollte erneut doch eher spektakulär werden. Und ich weiß noch, dass ich ein bisschen zu spät nach Hause kam, weil das Spiel ja dann doch reichlich früh angepfiffen wurde, 18.30 Uhr. Und ich war noch nicht so ganz zu Hause reingehuscht. Und da schrie der Kicker-Toralarm schon los. Und ich dachte, naja, nee, das ist ein Tor für Osnabrück, noch bevor ich das Handy aus der Hosentasche geholt hatte. Und es war so, Marcos Alvarez mit dem 1:0 nach 4 Minuten. Und da sah ich dann doch so ein bisschen alte Dämonen am Horizont aufsteigen, Simon.
Ja, es war halt auch ein Foulelfmeter. Ja, da war Kammerbauer einfach ungeschickt und kam da ins, also die kamen irgendwie beide ins Straucheln und Kammerbauer hat ihn halt dann irgendwie so dumm erwischt, dass er hinfällt. Und ich glaube, es war auch so, dass das wirklich so an der Strafraumgrenze war. Also da hätte man auch den Anfang des Fouls außerhalb sehen können. Aber gut, ging ja zum Glück nochmal alles gut aus. Aber da dachte ich mir schon, ach nee, glaub, nicht wieder gegen eine kleine Mannschaft rausfliegen. Und ja, war ja dann zum Glück nicht so.
Ja, zur Personalie Kammerbauer. Es war ja so, dass er quasi die ersten 4 Spieltage noch bestritten hatte. Dann hat er ja die Blinddarmoperation gehabt, dann gegen Darmstadt auch nur eine Halbzeit gespielt, gegen Dresden auch nur 20 Minuten gespielt und dann eben ja gegen Osnabrück wirklich eine Partie zum Vergessen erlebt hat, Christian. Dann da auch nicht so richtig in die Zweikämpfe reinkam, beziehungsweise wenn er da war so ein bisschen übermotiviert, wurde dann nach 30 Minuten von Michael Köllner rausgenommen. Dafür kam dann Patrick Erras und damit erlebte das Spiel dann auch so ein bisschen eine Wende.
Hat er auch einen auf den Kopf gekriegt bei der Aktion, bei dem Elfmeter? Oder irgendwie, der ist doch danach dann mit Gehirnerschütterung auch wieder ausgefallen? Oder war das in einem anderen Spiel?
Doch, das könnte das Spiel gewesen sein. Aber ich glaube, es war ein anderer Zweikampf. Ich glaube, es war gar nicht der Elfmeter. Da stimmt, hast du recht.
Also ich habe das Spiel jetzt so direkt nicht mehr vor Augen. Ich habe da auch, ich merke mir gern eben diese negativen Seiten. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie der Spielverlauf wirklich war. Ich hatte das Gefühl, man hatte dann ab einer bestimmten Zeit so die Erinnerung, dass man da das Spiel so im Griff hat und den Qualitätsunterschied sichtbar macht und dann irgendwie konsequent dann auch zu Toren kommt. Aber dann, das, woran ich mich noch erinnere, dass man dann am Ende gegen 10 Mann relativ unsicher dieses Spiel zu Ende gebracht hat. Und eben auch es nicht geschafft hat gegen 10 Osnabrücker, ich glaube, die waren Letzter in der dritten Liga zu dem Zeitpunkt, das Spiel wirklich sicher über die Bühne zu bringen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut bei dem Spiel.
Ja, es war so, dass Michael Ishak in der ersten Halbzeit in der 38. Minute ausglich, in der zweiten Halbzeit dann Tim Leibold in der 50. Minute auf Vorlage von Enrico Valentini dann den Führungstreffer besorgte. Dann holte man den VfL Osnabrück eben wieder zurück ins Spiel, ließ den Ausgleich zu. Enrico Valentini dann auf Vorlage von Eduard Löwen in der 72. Minute mit dem Führungstreffer. Kurz danach kam die rote Karte, 4 Minuten später. Und das stimmt, du hast absolut recht. Danach hatte Nürnberg große Mühe, irgendwie das Spiel einfach nur runterzuspielen. Osnabrück hatte da, ja, stand ja damals, du hast absolut recht, mit dem Rücken zur Wand in der dritten Liga schon so ein bisschen und hat dann da gegen den vermeintlichen Spitzenclub, den der 1. FC Nürnberg in dieser Phase eben nicht so richtig darstellte, dann festgestellt, dass man mithalten kann und dadurch dann eben auch irgendwie eine dritte Luft gekriegt, Simon, und tatsächlich wäre vielleicht die Verlängerung oder der Ausgleich gar nicht unverdient gewesen aus Sicht des VfL Osnabrück.
Nee, wär's nicht, aber ich glaube, Verlängerung hätte ich nicht überlebt. Also ich bin da ganz froh, dass Osnabrück sich um meine Gesundheit kümmert und keinen Ausgleich mehr schoss. Es war schon, also ich muss auch noch sagen, der Siegtreffer von Enrico Valentini, da war wirklich der Ball von Löwen war genial, die Ballannahme von Valentini genauso und also das war ein richtig starkes Tor.
Ich habe mir hier gerade mal die Bilanz des VfL Osnabrück nach dieser Niederlage gegen uns aufgeklickt. Sie haben seitdem noch ein einziges Spiel verloren und das gegen den SC Paderborn, der ja seinerseits in der dritten Liga da sehr, sehr weit oben thront auf Platz 2. Das war die einzige Niederlage, die sie noch einstecken mussten. Ansonsten 3 Siege, 2 Unentschieden. Mittlerweile stehen sie auf Platz 15 bei einem Spiel weniger. Also vielleicht haben wir ja den Osnabrückern auch mit dem Ausscheiden was Gutes getan und nicht nur die Osnabrücker für Simons Herz oder für Simons Frieden gesorgt. Es sollte danach eine Partie kommen, der gegen Aue in wenig Nachstand. Der erste FC Heidenheim war dann der Gegner am 12. Spieltag. Man verlor mit 1-0. Und ich habe mir die Spielzusammenfassung nochmal angeguckt und so richtig weiß ich gar nicht mehr, was ich von dem Spiel halten sollte. Ich hatte das eigentlich in meinem Kopf so ein bisschen abgespeichert, wie wir hatten Marc Schnatterer gut im Griff, wir hatten eigentlich auch Heidenheim relativ solide im Griff, dann wechseln die einmal in der 60. Minute und auf einmal geht alles in die Binsen, Christian.
Da hast du deutlich mehr Erinnerungen als ich. Was war der Wechsel in der 60. Minute?
Ja, das war eben Schnatterer raus und damit kam Tim Skarke und damit wusste auf einmal Nürnberg gefühlt nicht mehr, wen man decken soll. Wobei das, glaube ich, auch, also das ist so eine verzerrte Erinnerung, muss ich ehrlich sagen, weil diese Zusammenfassung, die ich gesehen habe, gibt meiner Erinnerung in keinster Weise recht. Aber du hast es scheinbar auch erfolgreich verdrängt.
Nee, also es ist... ich versuche das irgendwie, was ich mir da herholen kann, ist, dass es so ein Spiel war, wo viel nicht geklappt hat und ich wüsste jetzt nicht, ob wir da irgendwie groß Chancen hatten. Das war so ein bisschen, ich kann das komplett herfantasieren, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ich bei dem Spiel irgendwie das Gefühl irgendwann hatte, das können wir irgendwie gewinnen, auch wenn Heidenheim wiederum nicht so stark war. Also das relativ ereignisarm, würde ich jetzt mal spekulieren, dass dieses Spiel war.
Simon, hast du mehr in deiner Erinnerung abgespeichert bei diesem glanzlosen 0-1 aus Nürnberger Sicht?
Ich habe da irgendwie abgespeichert, Scheißkick und verloren. Und ich glaube, trifft es ziemlich genau.
Also, der Kicker schreibt, eine taktisch und spielerisch interessante Partie mit vielen Strafraumszenen. Offensichtlich haben wir da irgendwas verkehrt gemacht. Also, wie gesagt, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und es war tatsächlich so, dass Heidenheim, die ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 16. waren, den Fuß ordentlich auf das Gaspedal gestellt hat, gerade zu Beginn und sie in der ersten Halbzeit richtig, richtig viele Chancen hatten und wir ganz, ganz viel Glück hatten, dass es 0-0 stand. Das war tatsächlich so eine Partie, in der sowohl Schnatterer als auch, glaube ich, Klatzel Mutterseelen allein vor Thorsten Kirschbaum standen und den Ball am Tor vorbeigeschossen haben. Vielleicht kommt jetzt Erinnerung bei euch wieder. Als ich es gesehen habe, hatte ich es auf einmal wieder vor meinem Auge und
Ich habe das schon auch noch in Erinnerung, das Spiel. Aber es war halt wirklich so, da meinte man, die Tabellenstände der beiden Teams wären vertauscht. Also Heidenheim hat aufgespielt wie ein Aufstiegsaspirant und der Club wie jemand im unteren Mittelfeld, beziehungsweise mit Kontakt zur Abstiegszone. Also es war ein ganz starkes Spiel von Heidenheim. Die haben uns da, die wurden vom Coach scheinbar sehr gut aufs kölnische System eingestellt und haben da genau die Schwachstellen gefunden und den Club echt auseinandergenommen. Also wir können uns da einerseits bei Schnatterer und Glatzel bedanken, aber auch bei Thorsten Kirschbaum, dass das Ding nicht höher ausgegangen ist.
Ja, Schnatterer ja damals auch noch mit dem Lattentreffer nach Freistoß. Das Tor fiel ja dann, ich glaube, eigentlich nach einer Ecke Ball schon abgewehrt, dann wurde er nochmal den Strafraum gehoben, Griesbeck köpft ihn dann direkt vor die Füße von Klatzel, Behrens steht dummerweise halt hinter dem Heidenheimer Angreifer und der kann dann in aller Seelenruhe letzten Endes das Ding aus der Luft nehmen und dann da reinschieben. Wie gesagt, du liegst da komplett richtig, es war ein Spiel, in dem Heidenheim Nürnberg wirklich komplett dominiert hat und deswegen... Wie gesagt, ein Spiel, das dem in Aue in wenig nachstand. Es kam dann zum Abschluss dieser ganzen Misere-Wochen, auch wenn die das Ergebnis technisch gar nicht so richtig wiedergeben. Aber ich weiß noch richtig, dass eben Nürnberg, wir haben das damals, glaube ich, im Podcast auch thematisiert, Nürnberg ging spielerisch einfach durch ein Tal. Es war so ein bisschen diese Anfangseuphorie weg. Man hatte große Probleme. Und dann kam zum Abschluss Ingolstadt, die zu dem Zeitpunkt ja einen richtigen Lauf hatten, die sich nach den Problemen, die sie zu Saisonbeginn hatten, dann richtig gut gefunden hatten. Und dann kam eben, wie gesagt, Ingolstadt nach Nürnberg. Es war natürlich Montagabend und damit war ja der Spielausgang schon fast prognostizierbar. Eine Partie, die nicht so richtig Spitzenniveau damals gehalten hat, meiner Erinnerung nach, die sehr, sehr ausgeglichen war. Und als sich alle, aber wirklich alle damit abgefunden hatten, dass dieses Spiel 1:1 ausging, da kam einer daher und der hatte sich nicht damit abgefunden und das war Thorsten Kirschbaum. Produzierte den Elfmeter gegen Leciano, der dann sehr, sehr lässig, aber regelkonform den Elfmeter verwandelt, was wiederum für große Diskussionen gesorgt hat. Und am Ende stand es 2:1 für Ingolstadt. Und ja, das war dann so ein bisschen der Moment, wo ich, ganz ehrlich, da war so meine Stimmung, ich glaube, am Boden der Hinrunde angelangt, Simon.
Ja, also der Elfmeter, das war schon, also aufreizend frech von Lescano. Und ich bin immer noch der Meinung, der hätte wiederholt werden müssen. Zwar nicht wegen dem Anlauf von Lescano, aber bei der Ausführung standen ja die Spieler teilweise schon auf Höhe des Elfmeterpunkts. Also als er den Ball getreten hat, weil die alle reingelaufen sind. Und da muss eigentlich wiederholt werden. Aber gut, wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst, weil ich glaube auch nicht, dass Kirschbaum den gehalten hätte. Aber vielleicht hätte er ihn ja irgendwie vorbeigeschlänzt, ja. Gut, das war wirklich, also, ja, man hatte sich, wie du gesagt hast, schon auf 1:1 eingestellt und dann, ja, also Kirschbaum irgendwie im Tiefschlaf legt sich den Ball zu weit vor, Lescano schnappt sich den Ball, Kirschbaum schnappt sich Lescano, Elfmeter, Tor, Spiel aus. Ja, also es war. Da waren wir mal wieder ein bisschen wütend auf den Club. Aber ja, das kann man ja immer nicht lang sein.
Es gab dann anschließend ja auch nicht mehr so viel Grund, wütend zu sein. Christian, die Montagabendpartie gegen Ingolstadt, wie war sie bei dir oder wie hast du sie abgespeichert?
Also ich hatte jetzt gar nicht so das schlechte Gefühl, glaube ich, nach dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, weil es man hat irgendwie gesehen, Ingolstadt ist individuell besser besetzt, kommen jetzt so langsam ins Spiel rein, aber es fehlte beim Club einfach nicht viel. Am Ende war das so fast ein bisschen standesgemäßes Ergebnis, hatte ich das Gefühl vom Spielverlauf her, Ingolstadt war schon so ein Ticken besser. Und dann habe ich mir so gedacht, da kam ja dann Ingolstadt, muss ja dann relativ nah aufgeschlossen haben von den Punkten direkt danach. Vorbeigegangen sind sie, glaube ich, noch nicht. Die kommen da oben mit rein, die sind da auf dem Weg nach oben. Vielleicht ist das so da doch die Mannschaft, die sich so ein bisschen absetzen kann von allen anderen, aber da kann der Club mithalten. Und Ingolstadt hat jetzt auch, war jetzt auch nicht so stark, dass sie den Club auseinandernehmen konnten. Da brauchte es dann tatsächlich dann diesen Fehler von Kirschbaum und vielleicht auch ein bisschen die Überforderung, die dann der Löwenpass ihm da gegeben hat, dass die wirklich das Spiel gewinnen. Und dementsprechend bin ich da aus dem Stadion raus und habe mir gedacht, naja, gut, so wie immer, hast halt irgendwie wieder so ein Spiel verloren, aber du bist wieder auf dem Level, du kannst mit so einer Mannschaft mithalten und wenn du jetzt die Zeichen der Zeit erkennst und wieder dein Fußballspielen machst, dann kannst du letztendlich trotzdem noch da bis oben drin bleiben. Und dementsprechend war ich gar nicht so auf dem Tiefpunkt. Das war, glaube ich, schon ein bisschen vorher, dass es mir nicht mehr so gut gefallen hatte. Und da ging es für mich schon wieder bergauf.
Ja, war vielleicht tatsächlich das Glück, dass ich damals das Dresden-Spiel nicht sehen musste, weswegen mein Tiefpunkt dann erst gegen Ingolstadt erreicht wurde. Du hast es angesprochen, Ingolstadt hatte, oder ich hatte es ja auch schon gesagt, hatte einen sehr, sehr guten Lauf damals, waren dann bis auf 2 Punkte an einem Club dran. Der FCN musste seinerseits zu dem Zeitpunkt dann richtig abreißen lassen, muss man auch einfach mal so jetzt als Zwischenfazit ziehen. Man war dann Vierter, hatte 3 Punkte Rückstand auf Union Berlin auf Platz 3, hatte 7 Rückstand auf Holstein Kiel und 8 auf Fortuna Düsseldorf. Aber es kam die nächste Länderspielpause und die haben dem ersten FC Nürnberg in dieser Saison in Summe, zumindest was das Spielerische anging, oftmals sehr, sehr gut getan. Ergebnisse, das steht ein bisschen auf einem anderen Blatt. Wir machen auch nochmal kurz Pause und sind dann mit dem nächsten furiosen Spitzenspiel zurück. Der erste FC Nürnberg spielte gegen Holstein Kiel zu Hause. Es sollten dann doch noch zum Abschluss der Hinrunde die ein oder andere schöne Woche folgen.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nach der Länderspielpause war dann Holstein Kiel das Überraschungsteam der zweiten Fußball-Bundesliga zu Gast in Nürnberg. Zu dem Zeitpunkt Holstein Kiel Zweiter, Nürnberg Vierter. Aber der Rückstand war eben doch schon relativ deutlich siebt. Ich hatte es gerade eben schon mal gesagt. Simon und Christian sind immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt. Und es war ein Spiel, das eigentlich erstmal komplett für Nürnberg lief, zumindest dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Es war eine sehr ausgeglichene Partie, so wie ich mich erinnere. Behrens auf Vorlage von Ishak macht das 1:0 in der 54. Ishak dann auf Vorlage von Löwen, mittlerweile dann 9. Saisontor schon für den Schweden in der 62. Minute. Und dann, ja, hat man die Tore, so ist es irgendwie zumindest bei mir abgespeichert, Christian, auch so ein bisschen leichtfertig hergeschenkt. Es war dann auch irgendwie ja so ein bisschen bezeichnend. In der 68. gab es den Doppelwechsel bei Kiel. Man hatte Marvin Ducksch komplett aus dem Spiel genommen bis dahin. Der hat ja gefühlt überhaupt keinen Stich gesehen. Auch Steven Leverenz, der bis dato in der Liga wirklich für Furore gesorgt hat, auch komplett aus dem Spiel genommen. Dann kommt Aaron Seidel und der macht 2 Minuten später sein erstes Saisontor. Und das dann auch aus so einer Situation heraus, wo man sich dachte, ach Mensch, Club, das ist doch einfach nur unnötig.
Ja, so habe ich es auch in Erinnerung, das lief so gut, das stand dann 2-0, man hatte immer irgendwie dieses Holstein-Kiel und das hieß immer, das ist kein Zufall, dass die da oben stehen und dann hat man die da und hat sie zu Hause und spielt relativ souverän und kommt zu einem 2-0 und denkt sich, so weit müssten sie jetzt eigentlich sein, das über die Zeit zu bringen. Ja, und dann haut man sich die Bälle ja eigentlich selber rein. So ganz, ganz konkret nicht mehr vor Augen, aber da wurde dann schon viel aufgemacht nach hinten. Und dann hat man, glaube ich, gegen Ende sogar noch Glück gehabt, dass man nicht noch ein drittes kassiert.
Ja, das erste Tor fiel ja nach einer Ecke, wo Drexler, der bis dato auch nicht so richtig im Spiel war oder bis zu dem Zeitpunkt nicht so richtig im Spiel war, dann gegen Leibold, glaube ich, auch mit viel Glück Simon am Ball geblieben ist. Und dann ja hebt er den da eben so ein bisschen ins Zentrum rein. Da steht dann Aaron Seidel und kann eben einfach einköpfen aus gefühlten 1,5 Metern. Wahrscheinlich waren es irgendwie 5, aber das war dann so ein Momentum einfach auch, wo ja dann Kiel merkte, okay, hey, wir sind ja doch noch da, lass mal noch ein bisschen weiterspielen. Und dann belohnten sie sich letzten Endes in der 88. Mit dem 2:2, als da eben ja Fabian Bredlow den Ball zum zweiten Mal aus dem Tor holen musste. Wir hatten es gerade angesprochen, Kirschbaum mit der unglücklichen Aktion gegen Ingolstadt wurde ja dann aus dem Tor genommen. Da war dann nochmal Dominik Drexler eben zur Stelle, hob den Ball wieder Richtung Zentrum und dann war da auch alles offen und letzten Endes Mühling dann mit dem 2:2 für Kiel. Und ich weiß noch, dass wir alle so, oder dass viele Clubfans gesagt haben, vor dem Spiel hätte ich 2:2 locker unterschrieben. Aber so wie es zustande gekommen ist, habe ich mich einfach nur richtig, richtig geärgert.
Ja, das stimmt auch so. Also es waren 2 unnötige Tore. Man muss aber auch sagen, dass der Ausgleich wirklich von den Kielern schön gemacht. Also mit dieser Kopfballablage auf Mühling, der dann den einfach ja, überlegt ins lange Eck schiebt. Und aber vorher, ich hätte auch gesagt, ja, hier gegen Kiel nehme ich einen Unentschieden sofort mit Handkuss. Aber ja, dann nach dem Spiel, ja, scheiße. Hätte man mal vorher nicht gesagt, wir wären mit einem Unentschieden zufrieden. Hm. Weil mit diesem Unentschieden waren wir dann doch nicht zufrieden, weil es wäre eigentlich, es war ein sehr glückliches Unentschieden am Ende für Kiel und ein Clubsieg wäre schon durchaus verdient gewesen.
Ja, auf jeden Fall. 8:5 Chancenverhältnis. Michael Ishak war dann Spieler des Spiels und wie gesagt ja dann auch einmal mehr erfolgreich, traf ja dann wirklich konstant. Da war mittlerweile jedem klar, okay, das ist kein kurzzeitiger Lauf, den er hier hat. Das ist die Klasse, die jetzt endlich gezeigt wird. Eine Woche später war es dann mal wieder in Braunschweig soweit. Die jüngeren Erinnerungen waren da nicht sonderlich gut daran. Man erinnerte sich mit Grauen an ein 1:6 unter anderem. Nichtsdestotrotz weiß ich, bin ich dann unbelehrbar wieder hingefahren. Alle guten Dinge sind drei. Und ja, letzten Endes eine muntere Partie. Michael Ishak auch hier Doppeltorschütze. Nachdem man ja das Spiel zwischenzeitlich erstmal aus der Hand gegeben hatte, man führte nach 36 Minuten und war kaum fertig mit Jubeln. Da war Khelifi, der zum Ausgleich einschob, in der 64. Minute dann Abdullahi für Braunschweig erfolgreich und dann quasi wieder so ein bisschen im Gegenzug 68. Minute Michael Ishak. Nachdem Tobi Werner da ins Spiel gekommen war, bei dem ja vor dieser Partie eine relativ lange Pause herrschte und nicht so richtig klar ist, warum er denn eigentlich nicht gespielt hat, war dann aber eben derjenige, der für Michael Ishak den Ausgleich auflegte und Ishak dann kurz vor Spielende, 83. Minute, nach Flanke von André Petrak, liest sich immer noch unwirklich, mit dem 11. Saisontor und damit dann mit dem erlösenden Sieg gegen Eintracht Braunschweig. Wie gesagt, Serienreisen, das war so ein großes Ding, Simon, in der Hinrunde beim ersten FC Nürnberg. Und ja, ein bisschen bezeichnend vielleicht auch diese Partie eben, wie es läuft, wenn du oben stehst und wie es läuft, wenn du eben nur so im Mittelfeld stehst. Eintracht Braunschweig ja zum damaligen Zeitpunkt nur 10., danach sogar nur noch 12. Damit umgekehrte Vorzeichen wie eben in der Vorsaison.
Ja, also es war zuerst dachte ich auch, ja, Braunschweig, das, was wird es werden? Man hat ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich keine guten Erinnerungen an Braunschweig-Spiele. Dann kam die Führung, kurz gefreut, war es wieder dahin. Dann kam die Führung für Braunschweig und man dachte sich, jawohl, jetzt nimmt es seinen Lauf, geht wieder alles schief. Ja, aber da haben wir eben in dieser Saison einfach vorne Michael Ishak, der seine Dinger halt reinmacht und in dem Fall auch wirklich historisch mit dem 1000. und 1001. Zweitligator für einen Club. Und ich muss auch sagen, sein zweites Tor, der Kopfball war auch noch, also sehr, sehr schön. Also wenn diese Bogenlampe so gewollt war, dann war das ganz, ganz großes Kino. Und ja, zu Tobi Werner, also ich bin immer noch der Meinung, dass er ist ja auch ein paar Wochen vor diesem Spiel Vater geworden und da denke ich, dass es schon damit zu tun hat, dass ihn da Kölner vielleicht ein bisschen geschont hat oder ihm auch die nötige Fitness gefehlt hat, weil ich habe gehört, kleine Kinder sind nachts auch gern mal laut und da fehlt dann dem Fußballer auch mal der Schlaf.
Ich habe gehört, nicht nur kleine Kinder sind nachts mal gerne laut. Ja, Christian, Michael Ishak, Simon hat es angesprochen, mit der Bogenlampe spätestens da fragte sich ganz Schweden Zlatan, wer? Nein, Spaß beiseite, aber ist natürlich einfach eine Klasse und gut zu wissen und vielleicht auch für die Mannschaft wichtig zu wissen, dass da vorne einer steht, dem man den Ball geben kann und irgendwie wird er ihn schon reinmachen.
Ja, das ist das eine. Also die 12 Tore sind das eine, aber es ist auch, was er sonst für das Spiel macht. Man kann ihn eigentlich immer anspielen, hoch anspielen. Er sichert da die Bälle. Also gerade in der zweiten Liga bei den Verteidigern hat das jetzt in letzter Zeit immer sehr gut geklappt. Gegen Wolfsburg dann am Ende hat man dann gemerkt, dass die erste Liga nochmal anderes Kaliber ist. Aber er ist überall eigentlich überdurchschnittlich und das, was mich auch bei ihm so begeistert hat, das, vielleicht war es jetzt nicht direkt in dem Spiel, aber er verliert vorne mal einen Ball und dann kannst du aber davon ausgehen, dass er der ist, der ihn hinten in der Abwehr wieder zurückholt. Und ich glaube, deswegen macht er sich gerade da als Partner für Zlatan Ibrahimovic bei der WM, macht er sich das sehr wertvoll, weil sollte Zlatan spielen, dann ist natürlich der zweite Stürmer neben ihm ist in der Nebenrolle und der muss viel arbeiten und das zeigt er, dass er es kann und im Notfall, wenn Zlatan dann mal über den Ball haut, dann haut er ihn dann eben selber rein. Also wirklich ganz großartig, was er jetzt zeigt. Wir hätten ja nicht dran geglaubt, aber das hat sich in dem Spiel dann wirklich, wie er dann die Tore da gemacht hat, auch das erste war ja nicht einfach und der Kopfball, da gebe ich Simon recht, der war großartig. Und die Petrak-Flanke ist auch für mich natürlich als großer Petrak-Fan, das war insgesamt ein super Spiel. Spannend, es geht hin und her, am Ende gewinnt man es, mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und Laszlo Sepsi hat auch wieder gespielt, halt. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Und Laszlo Sepsi hat nicht mal schlecht gespielt, das ist ja das eigentlich Faszinierende gewesen.
Ja, ich habe ihm immer gewünscht, dass er auf keinen Fall jetzt noch irgendwie einen Bock macht. Wenn der dann in der 90. dann doch eine schlechte Aktion macht und dann fällt es 3-3, das wäre so furchtbar gewesen, weil das, was letzte Saison mit ihm abgelaufen ist, das fand ich schon ein bisschen arg teilweise, auch wenn er natürlich nicht gut war.
Ja, Laszlo Sepsi und Edgar Salli, der tatsächlich auch eine gute Partie gegen Braunschweig abgeliefert hat, das war natürlich ein Spiel gefunden, wie gemacht für alle Kritiker. Ich weiß noch, dass ich es damals mit Felix, der ja auch regelmäßig hier in der Sendung zu Gast war, im Stadion gesehen habe und irgendwann jemand uns angeschnauzt hat, dass wir doch Edgar Salli nicht so feiern sollten. Aber Edgar hatte sich das in diesem Spiel verdient, wenngleich ihm natürlich kein Tor gelungen ist. Wir sind gespannt, ja, was dann bei der WM passieren wird, ob Michael Ischak dabei ist. Aber du hast ja schon angesprochen, Christian, neben Zlatan ist der zweite Stürmer der erste Verteidiger. Eine Qualität, die er ja auf jeden Fall auch noch mitbringt, sind 5 Vorlagen. Also das darf man ja nicht vergessen. Mittlerweile Michael Ischak, bester Vorlagengeber beim Club, zusammen mit Enrico Valentini. Ja, dann ging es weiter. Die Stimmung in Nürnberg mittlerweile doch wieder sehr, sehr positiv. Sandhausen kam und es war ein Spiel, Simon, das geduldig heruntergespielt wurde, wenn man es vielleicht mal so formulieren möchte.
Ja, also es hat sich sehr gezogen. Ich meine, das Tor war eine Frage der Zeit, würde ich mal sagen. Also die Torschüsse waren recht einseitig verteilt, eigentlich ja gefühlt irgendwie nur für den Club. Aber das Ding wollte einfach nicht rein. Und irgendwann haben dann doch mal Leibold und Ischak kombiniert. Und Leibold haut das Ding rein und schön war es. Und da hatte Glühwein danach gleich noch besser geschmeckt.
Kann ich bestätigen. Ja, war tatsächlich so. Ja, Christian, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Es war, wie gesagt, eine sehr zähe Partie, aber eben auch eine, wo ich danach mir gedacht habe, das ist eben auch ein Spiel, da wären wir früher vielleicht dran verzweifelt und irgendwann blindlings nach vorne gerannt oder hätten nur noch lange Bälle irgendwie nach vorne getroschen. Aber es war eine Partie, die behäbig war, die war nicht unbedingt schön anzuschauen, aber das war einfach diszipliniert runtergespielt.
Ja, und vor allem die große Überraschung ist einfach, dass man das Spiel dann am Ende gewinnt, weil man auch da dann letztendlich irgendwie Glück oder eben einen großen Fehler vom Gegner gebraucht hat, dass man einmal dieses Loch bekommt. Man hat es einfach so nicht geschafft, wirklich eben ein Tor zu machen. Und dann geht's, das haben wir zigtausendmal erlebt, geht es dann auch einfach mal schnell, dass der Gegner dann am Ende selber das 1-0 macht. Insofern war das auch wieder sowas, wo diese Spiele, das sind die mir dann so ein bisschen tatsächlich Hoffnung geben, wenn man auf irgendwelche Saisonziele denkt, die wir bisher noch gar nicht ausgesprochen haben, was ich auch ganz gut finde. Also du gewinnst einfach so ein Spiel, nimmst diese 3 Punkte mit und ohne, dass du dafür einen guten Tag hast erwischen müssen oder Glück im großen Maße gebraucht hast, aber du nimmst einfach die Punkte mit und das ist so das, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe. Viel mehr kann ich da, also ich erinnere mich einfach nur noch an das Tor und dass da der Sandhäuser an der Auslinie lag und man da diskutiert hat, ob man den Ball nicht ins Aus hätte hauen müssen und dann schenkt der Spieler den von Sandhausen uns den Ball da, dem Leibold den Ball und der läuft bis vorne durch. gewonnen.
Ja, und eine absolut grandiose Leistung vom Sandhäuser Torwart.
Stimmt. Also
der hat ja alles gehalten. Also die, wenn einen anderen drin gehabt hätten, das wäre 4-5-0 für den Club ausgegangen. Also er hat ja die unmöglichsten Dinger rausgeholt.
Stimmt, genau, danke. Das war das Spiel. Jetzt erinnere ich mich auch wieder dran. Da war so einiges.
Tatsächlich. Das ist auch sehr lustig. Ich habe gerade beim Kicker einen Spielbericht offen und die Noten für Sandhausen. Das sind halt alles Vierer, 4,5 und der Torwart eine 1.
Und Spieler des Spiels wahrscheinlich.
Ja, genau.
War auf jeden Fall, ich erinnere mich zwar auch noch an 2-3 Situationen, wo er nicht so viel machen musste, außer dastehen. Und die geilste Torwartparade der gesamten Saison ist ein lustiger Hopser, den er da gemacht hat, um irgendwie diesen halbhohen Ball ganz seltsam geklärt hat. Aber ja, war auf jeden Fall eine Partie gesagt, die man am Ende gewonnen hat. Und du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, Christian, im Stile einer Spitzenmannschaft. Nürnberg war nach diesem Spiel auf jeden Fall auf 3 Punkte an Holstein Kiel, die dann zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer waren, dran. Die Partie danach war dann wieder mal Spitzenspiel, wie so oft in dieser Saison, wenn Nürnberg daran beteiligt war. Denn man war auswärts bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Und dann wollen wir uns natürlich gleich noch dieser Partie widmen. Da ebbte dann unser Podcast so ein bisschen ab. In der Vorweihnachtszeit hatten wir dann keine Spielanalysen ab diesem Zeitpunkt mehr. Entschuldigung dafür, aber die kommen jetzt gleich. Düsseldorf, Kaiserslautern, Wolfsburg waren die letzten Gegner vor der Winterpause. Und das hört ihr gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Montagabend und der erste FC Nürnberg gastierte bei Fortuna Düsseldorf. Und es war ein Spiel zu einem Zeitpunkt für den ersten FC Nürnberg auch günstig gelegen, möchte ich behaupten. Und das, obwohl es Montagabend war. Düsseldorf war aus dem Tritt geraten in den Wochen zuvor. Wir hatten es ja im vergangenen Take schon angesprochen. Nach der Niederlage gegen Ingolstadt, da hechelte man ja regelrecht hinterher. Da war man nur schon auf 8 Punkte weg. Und dann war klar, okay, wenn wir das Spiel gegen Düsseldorf gewinnen werden, dann stehen wir auf einmal vor der Fortuna. Mit ein bisschen Glück wäre tatsächlich sogar ja noch die Herbstmeisterschaft drin gewesen. Da hat uns aber Braunschweig irgendwie nicht dabei aktiv unterstützen wollen. Und so ist es dann letzten Endes Holstein Kiel geworden. Am Ende, aber Christian, da stand da ein 2-0-Sieg gegen Düsseldorf, der in der ersten Halbzeit vielleicht noch gar nicht so absehbar war, weil da Düsseldorf sich ganz gut präsentiert hat, Nürnberg einfach auch zu passiv war. Aber in den zweiten 45 Minuten war es, als hätte man den Schalter umgelegt. Nürnberg, die ganz klar bessere Mannschaft, und dann ja letzten Endes mit 2 Toren. Am Ende hätte es fast noch den Anschlusstreffer für Nürnberg gegeben, nachdem ja der Schiedsrichter René Rode da was gesehen hat, was alle anderen nicht gesehen haben, nämlich ein Foulspiel von Enrico Valentini. Aber da war dann Fabian Pretlo eben auch zur Stelle, parierte. Und am Ende war es ein 2-0-Sieg, an dem es eigentlich ja relativ wenig zu mäkeln gab und der vor allen Dingen vom Ergebnis her absolut in Ordnung ging.
Ja, war für einen Montagabend mal ein ganz neues Erlebnis, hatte ich den Eindruck. Also das war, man hatte dann auch nicht so das Gefühl, dass Düsseldorf, am Anfang schon haben sie Druck gemacht, aber so auf Dauer hatte man nicht das Gefühl, dass sie von ihrer Klasse wirklich ganz da vorne hingehören. Da war dann der Club einfach besser, hat das sehr geduldig auch weitergespielt und hat dann eben auch die Tore gemacht, weil von Düsseldorf dann auch gar nicht mehr so viel kam. War es dann, wie du gesagt hast, ein verdienter Sieg und war irgendwie wieder ein Mutmacher, dass man vielleicht jetzt diese ersten beiden Mannschaften da oben tatsächlich noch einfangen kann.
Ja, Simon, wie hast du die 90 Minuten kurz vor Weihnachten gegen Düsseldorf erlebt?
René Rode hat mich, ich glaube, ich stand kurz vorm Herzinfarkt wegen dem seinem Gepfeife. Also das war ja eine unsägliche Schiedsrichterleistung. Also Kammerbauer musste da nach einer halben Stunde raus, weil er wegen zwei Aktionen, die von denen keine gelbwürdig war, kurz vor der gelb-roten Karte stand. Und also der hat da Sachen gepfiffen, da hat der Elfmeter kurz vor Schluss wirklich perfekt ins Bild gepasst. Und ich glaube, er wurde auch also in den Medien schon stark kritisiert, auch im also dass die Bild jetzt schon mal gerne auf dem Schiedsrichter rumhackt, ist klar. Aber dann auch, dass Nürnberger Nachrichten, Kicker und so weiter ihn da schon sehr deutlich in die Kritik genommen haben. Weil die Fehlentscheidungen waren ja nicht nur auf Nürnberger Seite, der hat ja auch bei den Düsseldorfern Sachen gepfiffen, die pfeift kein Schiri. Also was, der hatte da einfach einen gebrauchten Tag und hat so gegen Ende eben das Spiel noch spannend gemacht oder versucht spannend zu machen, was aber Fabian Bredlow verhindert hat. Und ja, also es war auf jeden Fall aufgrund der zweiten Hälfte ein sehr verdienter Sieg für den Club. Und Tobi Werner habe ich auch das Tor sehr gegönnt.
Ja. Ja, ist schon interessant, wie irgendwie so eine kleinere Gruppe Menschen dann doch so eine Hinrunde wieder zusammenbastelt. Hatte ich ganz ehrlich verdrängt, dass diese Schiedsrichterleistung derart katastrophal war. Aber jetzt, als du es angesprochen hast, doch war es mir sofort wieder präsent. Der Kicker hat ihn damals mit einer 6 abgekanzelt und hat gemeint, das ist eklatante Mängel im Zweikampf und der Zweikampfbewertung gewesen wären. Dafür muss ich nicht mal den Artikel aufklicken. Ja, unterirdische Leistung von René Rode damals. Tobi Werner mit einem Tor, Georg Markreiter mit einem Tor. Letzten Endes komplett ungefährdeter Sieg. Und dann kam der 10. Spieltag und damit der erste der Rückrunde. Kaiserslautern zu diesem Zeitpunkt ja dann wirklich endgültig so richtig am Boden, hatten 11 Punkte nach 17 Spielen eingefahren, waren bereits 7 Punkte vom Relegationsplatz, 10 Punkte vom ersten Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Und dann kam der erste FC Nürnberg zu Gast auf Betzenberg. Und Fabian Bredlow dachte sich, was andere können, kann ich schon lange. Wir brauchen den Sieg hier heute nicht. Wir wollen gar nicht Tabellenführer sein und sagen, wir werden überwintern. Und hat in Zusammenarbeit mit Georg Markreiter ein wunderschönes Eigentor fabriziert, nachdem natürlich Michael Ishak, wer sonst, den Club in Führung brachte. Aber man muss auch sagen, das war eine Partie, die Nürnberg, einen Ausgleich, den Nürnberg dann auch nicht unverdient bekommen hatte, weil man den ersten FC Kaiserslautern, Christian, irgendwie auch in ein Spiel zurückgeholt hat, in dem er eigentlich schon längst abgemeldet war.
Ja, also ich habe das erst eine halbe Stunde später, glaube ich, eingeschaltet, habe es vorher nicht gesehen, da stand schon 1-0 für den Club und dieser nette Sky-Kommentator hat die ganze Zeit den Klassenunterschied der beiden Teams unterstrichen und dass die Kaiserslautern sich natürlich schon bemühen, aber so wie er es ausdrückte, eigentlich mit einer halben Jugendmannschaft auf dem Platz stehen. Und das hat der Kommentator hat das eigentlich das ganze Spiel kaum verändert, bis dann irgendwann plötzlich dieses Tor fiel. Und man, es gab da ein paar so Szenen, da hat man, das sah schon fast arrogant aus, was der Club da gemacht hat, weil die Überlegenheit dann zwischendrin dann doch auch so hoch war, dass man sich gedacht hat, man kann alles machen. Und dann hat irgendwann Kaiserslautern angefangen, so morgen Luft zu wittern und hat Gas gegeben und dann nach dem 1-1 dachte man sich, okay, jetzt habt ihr ordentlich auf die Schnauze gekriegt, jetzt macht man wieder ernst, setzt man noch was drauf, aber dann kam wirklich gar nichts mehr da nach vorne, keine Durchschlagskraft mehr und deswegen war das Spiel schon so ein bisschen enttäuschend, aber vom Ergebnis, das ist gerade schon angesprochen, für den Blick auf die Tabelle über die Winterpause war das wahrscheinlich ganz gut so.
Ja, es gab noch eine Chance nach dem Ausgleich dann für den Club. Behrens war da am Aluminium gescheitert am Außenpfosten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, in Summe dann auf jeden Fall eine Tabellenkonstellation, Simon, die sich dadurch dann ergeben hat, die ja richtig, richtig viel Spannung für die Rückrunde verspricht. Fortuna Düsseldorf führt die Tabelle jetzt wieder an, 34 Punkte. Vor Holstein Kiel 33 Punkte. Mit einem mehr geschossenen Tor als der Club ebenfalls 33 Punkte. Und Ja, es ist eine Hinrunde gewesen, die wir dann ja sicherlich gleich auch nochmal zusammenfassen werden, die wir vielleicht so nicht erwartet haben, die auf jeden Fall großen Spaß gemacht hat, auch wenn da gegen Kaiserslautern hinten raus da vielleicht ein bisschen zu sehr die Arroganz und auch ein bisschen der Schlendrian durchkam, aber vielleicht eben auch der Denkzettel zur richtigen Zeit.
Ja, also es war ein versöhnlicher Hinrundenabschluss oder ja, also versöhnlicher Abschluss vor der Winterpause. Es war ja doch schon ein Rückrundenspiel gegen Kaiserslautern. Man hätte gegen Kaiserslautern auf jeden Fall frühzeitiger den Sack zumachen müssen und ist aber in diesem Spiel im Gegensatz zum Hinspiel ständig an Marius Müller gescheitert und er hat sich die Bälle nicht selbst reingelegt und dann eben, ja, noch dieses Slapstick-Tor, Eigentor von Bredlo, der aber da auch nichts machen kann, weil er einfach durch das Abfälschen von Marc Reiter komplett auf den falschen Fuß erwischt wird und dann eben noch versucht, alles Mögliche zu machen, aber das Ding auch nicht mehr retten kann. Und das Spiel spiegelt in meinen Augen schon ein bisschen auch so den Saisonverlauf wider, weil da teilweise unglaublich guter Offensivfußball vom Club gezeigt wurde, dann aber auch wieder das Auslassen von Großchancen und als dann Kaiserslautern am Drücker war dann hat dann der Club teilweise doch wieder so agiert wie jetzt gegen Heidenheim zum Beispiel oder gegen Aue. Also das war dann nicht so prickelnd. Und wenn man da ein bisschen mehr Konstanz reinbringt, dann kann das schon noch was werden.
Ja, du hast recht natürlich, Marius Müller hat da auch einiges gehalten. War dann mal wieder Spieler des Spiels, oder was heißt mal wieder? Er war Spieler des Spiels und damit mal wieder ein Torwart gegen Nürnberg. Also wenn ich ganz falsch liege oder wenn ich richtig liege, waren glaube ich 3 Torhüter gegen Nürnberg Torhüter des Spiels. Und das war eben Schuhen, das war Himmelmann und ich glaube Marius Müller. Und ja. Das ist auf jeden Fall natürlich auch irgendwo eine Leistung, die zeigt, was Nürnberg für eine Art Fußball spielt und dass man nicht von ungefähr die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Es war noch nicht ganz Winterpause, es sollte noch ein Spiel kommen, der VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Ein Spiel, das ich verpasst habe und es endete dann 0-2 nach Verlängerung. Als ich rauskam, fiel gerade das 1-0 und ich habe beschlossen, nicht mehr einzuschalten und war dann vielleicht auch besser so. Christian, eine Partie, die in den Zusammenfassungen der Sportschau so wirkte, als hätte Nürnberg gerade in der ersten Halbzeit sich mehr als ebenbürtig präsentiert, in der zweiten Halbzeit dann hinten raus so ein bisschen vielleicht auch die Kraft gefehlt und letzten Endes dann in der Verlängerung einfach Tribut der Saison bisher gezahlt und letzten Endes das Spiel dann herschenken müssen, weil der Akku leer war. Ist das eine treffende Zusammenfassung dieser Partie?
Also im Großen und Ganzen ja, ich würde aber sagen, dass der Akku tatsächlich von dem Spiel leer war. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich auf die Saison beziehen kann. Man hat das von Anfang an eigentlich gemerkt, dass der Club da eine sehr hohe Intensität geht, um wirklich das Spiel auf Augenhöhe zu bringen. Und das hat er richtig gut geschafft. Also die 90 Minuten, da hast du wirklich was verpasst, muss man jetzt mal sagen. Ich fand das sehr stark, weil die letzten Erinnerungen, die ich an die Pokalspiele gegen die Erstligisten habe und auch an die Relegationsspiele war, dass man einfach so einen klaren Klassenunterschied gesehen hat. Und den hat man bei Wolfsburg auch, wenn man gesehen hat, wie sie hinten verlagert haben und die Einzelspieler, Mali und so weiter, hat man schon gemerkt, dass die uns ein ganzes Stück voraus sind. Aber durch die hohe Intensität haben wir es eben geschafft, das Spiel auf Augenhöhe zu halten und so war dieses 0-0 am Ende, diese 90 Minuten war richtig gut. Mit dem Tor, das dann gefallen ist, hat man dann gemerkt, okay, wir sind eh schon an der Grenze, wir müssen das jetzt die ganze Zeit schon auf der hohen Intensität hochhalten, dass wir mithalten können, dass wir auf Augenhöhe im Spiel sind. Und jetzt dann mit dem Rückstand hat man dann relativ schnell gemerkt, da ist nicht mehr viel im Köcher und das geht jetzt einfach so vorbei. Das heißt, Also die 30 Minuten da noch frieren im Stadion, das hätte man sich sparen können. Da hätte man das Gegentor vielleicht auch noch in der 90. kriegen können.
Ja, ich bin sehr gut darin, solche Spiele zu verpassen. Mache ich gerne. Tue ich natürlich nur für euch, damit ihr attraktive 90 Minuten Fußball seht. Simon, wie war's? Du warst ja im Stadion, hast, glaube ich, extra sogar von Sitzplatz auf Stehplatz gewechselt, weil der Sitzplatz in den letzten beiden Pokalpartien gegen Bundesligisten kein Glück gebracht hat, hat dann auch nichts genützt.
Ja, aber es war schon mal besser als bei den letzten paar Mal. Ja, aber also wie Christian schon sagte, das war dann einfach der Akku für dieses Spiel leer beim Club. Also die sind ein unglaubliches Tempo gegangen. Also es war ein verdammt gutes Spiel seitens des Clubs. Gomez wurde zum Beispiel von Everton fast komplett aus dem Spiel genommen. Und der Club hatte schon gute Offensivaktionen. Wolfsburg hatte teilweise wirklich Glück, dass der Club nicht trifft, wie bei den Chancen von Möwald oder Löwen. Also Löwen, der knapp am Winkel vorbeizieht. Möwald, der irgendwie aus 4 Metern das Ding nicht reinbringt. Und es war wirklich ein super Spiel. Leider mit einem schlechten Ergebnis. Und ich muss aber auch sagen, ich hätte an Kölners Stelle anders gewechselt. Also er hat zum Beispiel einen Cedric Teuchert in der 116. gebracht für Ishak und vorher schon einen Gislason für Sully. Und ich hätte halt vorher Teuchert für Sully gebracht, weil ich glaube, eben mit dieser individuellen Klasse von dem Cedric Teuchert hätten wir, wenn er den jetzt, sagen wir mal, in der 75. für Sully gebracht hat, wo man da schon gemerkt hat, er geht jetzt so langsam auf dem Zahnfleisch, hätte uns möglicherweise die individuelle Klasse von dem Cedric Teuchert tatsächlich zu einem glücklichen 1-0 bringen können. Aber das ist, wäre Fahrradkette, um es mit den Worten von Lothar M. zu sagen. Also man hat ein sehr, sehr gutes Spiel vom Club gesehen und man hat vor allem wirklich gesehen, dass sich der Club mit viel Arbeit und viel Disziplin durchaus auch gegen Erstligisten nicht verstecken muss.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für die Spielzusammenfassung und für die Spielrückblicke vor der Winterpause. Wir möchten gleich nochmal so ein Fazit ziehen. Was hat jeder von uns dreien denn so aus der Hinrunde plus DFB-Pokal plus 1 quasi mitgenommen? Und dann war es das im Prinzip auch schon mit unserem Hinrundenrückblick hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
21 Spiele hatte die Hinrunde des ersten FC Nürnberg mit DFB-Pokal und erster Rückrundenpartie. Insgesamt eine aus Clubfansicht doch sehr angenehme Zeit. Das ist, denke ich, jetzt herausgekommen, auch hier in unserem Rückblick mit Christian und mit Simon. Und ja, ich denke, wir haben den ersten FC Nürnberg gesehen, der sich deutlich weiterentwickelt hat, verglichen mit der letzten Rückrunde, und wollen jetzt nochmal unser kurzes Fazit ziehen. Und anfangen wollen wir aber mit dem Spieler der Hinrunde, den wir auch küren möchten. Der erste FC Nürnberg hat ihn ja bereits online wählen lassen. Surprise, surprise, Michael Ishak ist es geworden. Wer hätte das vorhersehen können angesichts von 5 Vorlagen und 12 Toren? 1 zu wenig, damit Simons Prophezeiung vor der Winterpause wahr wurde. Ja, Simon, wer ist dein Spieler der Hinrunde?
Ja, es ist schwierig. Also einerseits sehe ich es auch so, dass Ishak natürlich durch seine Tore einen unglaublichen Anteil am Erfolg hat. Aber der Spieler, der mich am meisten eigentlich positiv überrascht hat, ist Everton, weil der so eine Ruhe da hinten in der Abwehr ausstrahlt. Ich glaube, er hatte auch erst einen Fehler, der zu einem Tor führte. Und also es ist eine unglaubliche Qualität, die wir jetzt mit Everton und Mark Reiter in der Innenverteidigung haben. Und Everton ist da wirklich so der Fels in der Brandung. Da auch wenn 3 Leute auf ihn zugelaufen kommen, der nimmt den Ball an, schaut und spielt bewusst und spielt intelligent. Und das hatten wir nicht mehr. Also wenn man Dave Bultus bei aller Liebe, wird fußballerisch, glaube ich, nie an das Können eines Everton erreichen. Und also ich bin unglaublich froh, dass wir den verpflichtet haben. Und deswegen ist Everton mein Spieler in der Runde.
Ja, der geneigte Fan wird sich an die ein oder andere aufreizend lässige Klärungsaktion erinnern, wo man sich dachte, heiliger Bimbam, hat der Junge ein Selbstvertrauen. Christian, wer ist dein Spieler der Hinrunde?
Ich finde, sowohl Ishak als Everton sind eine gute Wahl, aber ich würde Hanno Behrens nehmen.
Verdammt.
Der hat ja auch. Das liegt meiner Ansicht nach fast so ein bisschen auf der Hand, weil einfach bei ihm so viele Sachen zusammenkommen. Er hat ja alle Spiele gemacht, ich glaube auch alles durchgehend, ist nie ausgewechselt worden und hat nicht nur das eingebracht, wofür man ihn kannte, irgendwie, dass er da die Kommandos gibt, dass er Spiel im Blick behält, dass er sich reinhaut defensiv und vielleicht vorne mal für den Kopfball gut ist nach einer Ecke, was man vor allem vor 2 Jahren noch von ihm kannte. Ich fand, er hat sich unheimlich gemacht. Also auch wenn er jetzt im Mittelfeld den Ball bekommt und ihn nach vorne treibt, er hat viel mehr Optionen, er hat viele gute Pässe nach vorne reingespielt, er hat vorne im Strafraum viel für Unruhe gesorgt, auch ich erinnere mich da relativ merkwürdig mal ein Tor auf Ishak auch aufgelegt und hat dann, in welchem Spiel war das, wo er vom 16er aus 20 Metern den Ball, war das gegen Kiel, wo er einen Distanzschuss wirklich reinmacht. Also ich finde, er hat sich sehr stark entwickelt und sehe den als einen ganz wichtigen Part in unserer Mannschaft an und deswegen ist das mein Spieler, der weiß, tatsächlich noch ein paar andere auch gäbe.
Ich habe ja gerade schon gesagt, verdammt, weil Hanno Behrens auch für mich die Wahl ist, einfach auch, weil er ja in der vergangenen Saison eben nicht der Anführer der Mannschaft war, da auch so selber ein bisschen mit sich gehadert hat nach der verlorenen Relegation, alles das, was ihn eigentlich auszeichnet, gefühlt nicht mehr vorbringen konnte. Ende der Rückrunde ging es dann oder Mitte der Rückrunde kam das so ein bisschen wieder. Und du hast es im Prinzip schon gut angesprochen, Christian. Er hat eben zusätzlich zu dem, was ihn schon immer stark gemacht hat, jetzt auch noch seinem Spiel so die ein oder andere Facette hinzugefügt und ist für mich eben ganz klar der Kopf dieser Mannschaft und derjenige, der vorangeht. Und das macht ihn unfassbar wertvoll. Und wenn er diese Form hält, dann ist er, glaube ich, unverzichtbar für dieses Team. Es hätte vielleicht eben neben Michael Ishak und Everton womöglich auch Eduard Löwen werden können, aber dem ist am Ende, glaube ich, so ein bisschen seine Unerfahrenheit auf den Kopf gefallen. Da wollte er dann vielleicht auch manchmal zu viel und nichtsdestotrotz, denke ich, sind wir uns alle einig. Riesen-Hinrunde von Eduard Löwen und ohne Eduard Löwen wäre es wahrscheinlich auch gänzlich anders gelaufen, denn er ist derjenige, der natürlich viele Personalrochaden überhaupt erst möglich gemacht hat oder eben dahin geschoben wurde, wo Löcher zu stopfen waren. Und dazu dann eben auch beigetragen hat, dass sich die Spielsystemauflistung bei transfermarkt.de liest, wie sie sich liest, weil eben Eduard Löwen überall mal gespielt hat. Also ich denke, da wäre sicherlich auch oder ist sicherlich auch ein Lob angebracht. Es ist allgemein so, dass es viele kleine Feelgood-Stories beim 1. FC Nürnberg in dieser Hinrunde gab, meiner persönlichen Meinung nach, Simon.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch hervorheben möchte, ist die Entwicklung zum Beispiel von Edgar Sully, die der jetzt in den letzten, sagen wir, 5-6 Spielen auch gemacht hat, seit er mehr oder weniger seinen Stammplatz auf dem Flügel hat. Also was, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, da hat er im eigenen Strafraum 2 Gegenspieler ausgespielt und dann sauber geklärt. Und ich dachte mir, oh Gott, was macht der da? aber er hat es abgeklärt gemacht, er arbeitet jetzt viel mehr nach hinten mit, was man ja zum Beispiel einem Cedric Teuchert, der ein viel besserer Fußballer ist als Edgar Sully, aber immer ankreiden musste, dass er einfach seine Defensivarbeit vernachlässigt hat. Und Edgar Sully rennt bis zur eigenen Torauslinie mit nach hinten mittlerweile. Und also da also wirklich Chapeau an Michael Köllner, dass er da es wirklich schafft, die Spieler positiv zu entwickeln. Und ich glaube auch, es ist einfach in der Mannschaft auch unglaublich gut funktioniert. Also dass die so ein eingeschworenes Team sind und dass die jetzt, da ist ein Zusammenhalt da, das ist eben eine Mannschaft, die verstehen sich gut und gerade deshalb macht es dann wahrscheinlich auch so viel Spaß, den Jungs zuzuschauen und deshalb funktioniert es wahrscheinlich auch einfach so gut.
Ja, möchte ich einfach nur bedingungslos beipflichten. Christian, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es ist, glaube ich, für uns tatsächlich auch wirklich so eine Feel-Good-Story. So ein paar Aspekte, die für mich jetzt, wo ich jetzt positiv auf dieses halbe Jahr zurückblicke, ist schon mal, dass es taktisch, dass wirklich was passiert mal beim Club, dass es diese Veränderungen gibt, auch mit Dreierkette mal probiert und verschiedene Varianten, wo man dann wirklich auch sieht, dass sich das Spiel verändert. Vorher, die letzten Jahre, war das, naja, die stehen halt irgendwie auf dem Platz und dann schauen wir halt mal, was rauskommt. Das schon mal, auch was Simon angesprochen hat, die persönliche Entwicklung, nicht nur bei Sully, da pflichte ich dir bei, Simon. Das ist, der hat ähnlich angefangen, die Sachen, die er ständig falsch macht, abzustellen und wird jetzt Stück für Stück besser. Der wird uns auch diese 6 Tore, die uns durch Teuchert fehlen, in der Rückrunde liefern. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn der mal getroffen hat, dann klappt das auch ganz gut. Also es sind viele, viele Dinge wirklich dabei, wo man das Gefühl hat, dass Kölner auch die Spieler wirklich weiterentwickelt. Ich fand das jetzt bei dem Testspiel gerade in Valencia auch sehr interessant, wo man Kölner beim Coachen wirklich zuhören konnte, wo man wirklich merkt, er fordert von seinen Spielern tatsächlich, dass sie mehr spielerische Lösungen finden. Und dann ist auf einmal ein Markreiter einer, der hinten raus gute Pässe spielt, was ich die Jahre vorher von ihm eigentlich selten gesehen habe. Also da hat man das Gefühl, dass bei ganz vielen Spielen wirklich eine Entwicklung da ist. Und das macht doch irgendwie optimistisch, dass man auf jeden Fall nochmal ein schönes halbes Jahr erlebt. Mit welchem Ende auch immer.
Ja, ihr sprecht auf jeden Fall ja Punkte an. Es gibt viele kleine Entwicklungen, die sichtbar sind. Manche auch wirklich eben nur im Prozentbereich, wo gar keine großen Sprünge gemacht werden, wie eben bei Edgar Sully, wo eben vielleicht einfach mal der Kopf oben gelassen wird. Dazu 2 positive Aspekte, die ich noch erwähnen möchte, bevor wir vielleicht auch mal doch nochmal ein bisschen die kritische Brille aufsetzen. Für mich auch sehr, sehr, sehr gute Halbserien gespielt haben Tim Leibold und natürlich Enrico Valentini, was der Kicker ja in seiner Rangliste auch dann berücksichtigt hat. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann der erste FC Nürnberg zuletzt ein derart gut funktionierendes Außenverteidiger-Duo hat oder hatte, das auch Zug nach vorne entwickelt hat.
Sepsi und Bretschko.
Ja, warum wusste ich, dass das passieren wird? Also, wie gesagt, Tim Leibold, Enrico Valentini, Hut ab. Und Enrico Valentini, wenn man dem nach dem Spiel mal ins Gesicht guckt, der ist, glaube ich, der glücklichste Mensch auf Erden gerade. Der ist einfach nur super froh, dass er endlich für Nürnberg im Profikader spielen darf. Dazu dann noch ein positiver Aspekt, der sehr, sehr erfreulich ist. Mit Patrick Erras, der ja nun endlich wieder zurück ist, wenngleich er auch nur 12-mal letzten Endes auf dem Spielfeld stand, Patrick Kammerbauer, besitzt der erste FC Nürnberg 2 völlig gegensätzliche Spieler für die Sechserposition, aber eben die Möglichkeit tatsächlich dann sich da ein Stück weit auch mal dem Gegner anzupassen, beziehungsweise ist es einfach kein Weltuntergang, wenn mal einer ausfällt und man muss nicht sofort irgendwie ja da jemanden hinstellen, der da vielleicht gar nicht spielen möchte. Also auch das, was ich sehr, sehr positiv finde. Wenn ihr noch einen positiven Aspekt habt, dürft ihr ihn gerne noch nennen, Simon.
Ja, und auch wenn Kammerbauer und Erras ausfallen, kann man da Löwen hinstellen.
Ja, Eduard Löwen kann halt einfach überall spielen.
Und ich bin auch dafür, dass Kölner ihm vielleicht doch mal eine Chance als Torwart auch geben sollte. Weil ich glaube, das kann er auch.
Da haben wir ja zwei gute. Das braucht man nicht. Der ist ja halt das Spiel, wo wir keinen haben.
Wenn die mal krank sind oder so.
Ja, wenn es uns so geht wie Dortmund quasi. Dortmund jetzt im Trainingslager. Alle drei Torhüter mit Magen-Darm flachgelegt.
Haben sie dann wieder hier Jan Koller reaktiviert oder?
Weiß ich auch nicht so richtig. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass Löwen vielleicht ins Tor geht, weil ich weiß nicht, ob ihr das Zimmerduell-Video gesehen habt, als Löwen und Pretlo, glaube ich, Fußballtennis gespielt haben. Und Kevin Möwald steht nur daneben und sagt am Ende, Eduard, was war das denn? Ja, und genau so sah es nämlich aus. Und ich fürchte, das würde er wieder sagen, wenn Löwen dann im Tor steht. Also das muss vielleicht dann doch nicht sein. Also Christian, noch eine abschließende positive Bemerkung, bevor wir noch ganz kurz rummeckern.
Ich nehme einfach noch Petrak für die Sechserposition mit rein, einfach weil ich ein unverbesserlicher Fan von ihm bin. Ich glaube, er zeigt einfach sein wahres Gesicht so selten. Also auf der Sechserposition sind wir gut aufgestellt, würde ich sagen.
Gut, ich glaube, wir sollten einfach mal bei Umpro anrufen. Vielleicht könnten wir mal im tschechischen Nationaltrikot auflaufen. Dann geht's, glaube ich, richtig los bei Ondrej Petrak. Ich bin da guter Dinge. So, Spaß beiseite. Ein bisschen kritisiert werden muss. Personen, die leider eben unter Michael Köllner dann auch keinen Schritt mehr vorwärts gemacht haben. Rory Gislason, auch Lukas Hufnagel nicht in der erwarteten Art und Weise. Aber dann ist es das im Prinzip auch schon fast gewesen, zumindest von meiner Seite. Was von Jäger zu erwarten war, wusste, glaube ich, keiner so richtig, genauso wie von Fuchs. Die haben halt so ein bisschen den Kader aufgefüllt. Das ist es dann aber mehr oder minder eben auch gewesen. Aber das sind die beiden Spieler, die ja den, ja letzten Endes den Zug von Michael Köllner nicht mehr erwischt haben. Und für die ist dann, ja, so leid es einem dann vielleicht auch tut, letzten Endes früher oder später Zeit sein wird, den ersten FC Nürnberg zu verlassen. Christian.
Ja, das ist ja die Frage, was mit Rory Gislason ist. Da spricht man ja schon relativ offen von dem Abschied, aber irgendwie ist er immer noch da. Es wirkt so ein bisschen, als ob es keine Abnehmer gibt. Das ist natürlich irgendwie schon schade. Der ist als Spielertyp immer interessant gewesen, aber hat es nie geschafft, wirklich so richtig auch was Zählbares rauszubringen aus seinen Aktionen. Nimm mal so einen dynamischen Antritt und dann hat er sich an der Uni irgendwie meistens verpasst. Ja, Alexander Fuchs. Alexander heißt er, ne? Nicht, dass ich jetzt da.
Ja, ist richtig.
Der ist halt einfach noch sehr jung, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Der hat jetzt ein Spiel mal kurz mitgemacht. Wenn das gut läuft, dann kann der vielleicht in den nächsten Jahren aufgebaut werden. Aber mit dem habe ich jetzt auch nicht so unbedingt gerechnet, dass der viel schon zu sehen, dass man den schon viel sieht. Enis Alushi wäre noch so ein Name, wo auch interessant ist, der auch noch auf unserer Kaderliste steht. Ob der zum Winter vielleicht noch einen neuen Verein findet, dem wäre es, glaube ich, auch zu wünschen.
Ja, Enis Alushi stand ja noch nicht ein einziges Mal im Kader. Alexander Fuchs, wie gesagt, da hat keiner was erwartet. Das ist absolut im Rahmen, denke ich. 21 ist der gute Junge. Wie gesagt, Lukas Hufnagel, der hat ja mittlerweile auch 5 Partien gespielt. Mal mehr, mal weniger gut. Mal gucken, wie er jetzt vielleicht aus dem Trainingslager kommt. Auf der einen Seite ist da natürlich wenig Gefahr da, ist ausgeliehen aus Freiburg. Aber da ist irgendwie, ich glaube, da hat sich auch Michael Köllner so ein bisschen mehr erhofft. Ja, schauen wir mal. Rory Gislason ja auch nur noch mit Vertrag bis Saisonende. Da wird die Geschichte auf jeden Fall wohl ein Ende finden, ob das nun jetzt im Winter passiert oder dann im Sommer. Simon, hast du noch jemanden, an dem ein wenig rumzumäkeln ist, obwohl wir ja eigentlich alle sehr, sehr positiv zurückblicken?
Ja, also es ist die üblichen Kandidaten, eben ein Rory Gislason, den ich eigentlich schon sehr schätze, nicht nur weil ich Island sehr gern mag, sondern ich habe auch mal ein Interview mit ihm gelesen, da hat sich dann rausgestellt, dass er mit einer isländischen Band, die ich auch sehr gern mag, befreundet ist. Also ich hätte ihn, glaube ich, gern als Kumpel, aber nicht so gern weiter beim Verein. Und also bei Lukas Jäger würde ich auch noch abwarten. Er hat ja auch mal in einem Interview gesagt, das ist läuft bei ihm alles so nach Plan. Er will sich jetzt über die zweite Mannschaft, beziehungsweise die U21, halt an Profikader ranspielen und sieht diese Saison jetzt eher so als die Saison, wo er eben hauptsächlich U21 spielt und dann vielleicht mal zu Kurzeinsätzen kommt. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass er vielleicht im Trainingslager auch zu überzeugen weiß und dann vielleicht auch mal zu einem Kurzeinsatz kommt. Das wäre ja auch ein Kandidat, der im defensiven Mittelfeld spielen kann.
Ja, anfänglich zu Beginn der Saison ja sogar regelmäßig im Kader der ersten Mannschaft gestanden, hat dann zwischenzeitlich seine Einsätze mal bei der zweiten gehabt. Jetzt zum Ende der Saison hin dann ein bisschen raus aus der gesamten Geschichte. Mal gucken, wo da der Weg hinführt. Muss man natürlich auch sagen, kommt halt irgendwie aus der österreichischen Liga, die jetzt nicht unbedingt für spielerische Klasse steht. Sind wir gespannt, was bei Lukas Jäger noch vorwärts geht. Gespannt sein dürfen wir dann auch auf die Neuzugänge. Wer es noch nicht gehört hat, sowohl zu Federico Palacios als auch zu Ulises Garcia, habe ich mich ja mit Fans der abgebenden Vereine unterhalten. Da könnt ihr gerne noch reinhören. Und ansonsten bedanke ich mich bei Simon und bei Christian für ein für uns zumindest, glaube ich, sehr kurzweiligen Plausch über die Hinrunde. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann sind wir ab nächste Woche wieder da, werden auch noch mal ein bisschen vorausblicken auf die Rückrunde, werden dann natürlich auch mit dem Gegnergespräch wieder zurück sein und dann jede Woche regelmäßig mit den Analysen der Partien am Dienstag, dem 23. Da spielt dann der erste FC Nürnberg wieder. Gegen Jan Regensburg geht's los. Warum auch immer Dienstag, kein Mensch versteht es, aber wir werden dann dranbleiben. Das war Total Beklubbt für heute. Wir wünschen euch noch eine geruhsame Restwinterpause und hören uns dann rechtzeitig wieder hier auf meinsportradio.de. Bis dahin, tschüss.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.